Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hot Pink, der Klatsch- und Glamour-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hot Pink, zusammen mit Nils. Hallo Nils.
Hallo und mit Britt-Marie.
Hallihallo, ihr Lieben. Ja, du klingst zwar immer noch ein bisschen angeschnupft, aber besser.
Genau, es geht mir auch besser, aber es gibt immer noch Hinweise in meiner Stimme, nehme ich an.
Ja, also sexy bleibt, das ist doch eigentlich gut. Erkältet genug, damit du sexy klingst, aber genau. Gesund genug, damit du alles andere ohne Probleme machen kannst. Das ist genau die richtige.
Spot.
Genau, genau die richtige dazwischen sozusagen.
Sehr
ja.
Schön.
Ja, gibt's sonst irgendwas Neues?
Ich fliege morgen in Urlaub, aber ansonsten.
Ja, das
alles
ist natürlich sehr toll.
Genau, das tönt alles so ein bisschen rosa.
Sehr, sehr gut. Oh, ich bin so müde heute. Entschuldigt bitte.
Verstehe ich. Ich war auch schon im Bett.
Ja, ich habe tatsächlich immer noch das Problem, weil ich ja ein Schlafapnoe jetzt tatsächlich auch bestätigt bekommen habe, so wie ich das ja mir schon gedacht hatte, dass ich habe diese Tagesmüdigkeit. Also du bist einfach unglaublich müde. Jetzt hatte ich aber auch die letzten zwei Nächte, dazu kam noch Insomnia. Und das heißt, ich habe einfach heute ganz viel.
Das ist eine schöne Kombi.
Ja, das ist super, weil die paar Stunden, die du schläfst, schläfst du halt super unruhig und du schläfst aber generell zu wenig Stunden. Also es ist wirklich, es macht mich fertig, ich sag's dir. Deswegen habe ich heute hauptsächlich genutzt, um zu ruhen, sagen wir mal. Also nicht unbedingt zu schlafen, aber zu ruhen doch zumindest und ein bisschen langsam angehen zu lassen, obwohl ich ehrlich gesagt ziemlich viel zu tun hätte. Heute ist der 3. Oktober, Feiertag und
genau.
Tag der Deutschen Einheit, genau. Ja, das ist immer natürlich auch ein Tag, um sich ein bisschen zurück zu besinnen. Oder
einfach nichts zu tun.
Genau, oder einfach mal so sich in den Mediatheken umzugucken. Ich habe zwei Empfehlungen für euch. Eine Empfehlung: in der ARD-Mediathek läuft Archie. Das ist so ein bisschen untergegangen, habe ich das Gefühl. Das ist eine. Nein, Archie, die Cary Grant Story.
Ach so.
Das ist quasi eine Serie über Cary Grant und wie er Cary Grant wurde quasi. Mhm. Und gespielt von Jason Isaacs. Und die ist schon ein bisschen älter eigentlich. Die ist, ich müsste jetzt nochmal genau gucken, wann, aber die ist 2, 3 Jahre schon alt. Die lief auch sehr erfolgreich in den USA, aber die kam und kam nicht nach Deutschland. Und jetzt ist sie in der ARD-Mediathek und ich finde sie gut. Also ich kann sie empfehlen. Es sind 4 Folgen und soweit ich das sehe, glaube ich, kann man auch in der Originalspur gucken. Ja, also das fand ich spannend und kann sehr empfehlen. Und ich mag ja Jason Isaacs als Schauspieler sehr gerne. Der hat manchmal ein bisschen komische Meinungen persönlich, aber ich meine, das, aber nichts, was
jetzt.
Er kommt
ja auch aus dem Schattenuniversum.
Ja, genau. Aber als Schauspieler mag ich ihn sehr gerne. Das ist das eine. Und das zweite ist, das habe ich gesehen und dachte, das ist ja eigentlich super weird. Und kann man fast gar nicht glauben irgendwie. Und zwar eine Dokumentation, der talentierte Mr. F. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist so eine Mischung, also es ist eine Doku, eine Mischung aus True Crime und ja und versuchter Doku. Und zwar geht es darum, dass zwei Filmstudenten einen Kurzclip, also eine Abschlussarbeit von ihrem digitalen Kurzvideo gemacht haben und das dann auf YouTube eingestellt hatten. Dann haben sie es wieder runtergenommen, weil sie sich überlegt hatten, dass sie das gerne bei Festivals einreichen wollten und haben dabei festgestellt, dass ein Content Creator aus den USA ihren Film geklaut hat, einfach Szenen rausgeschnitten hat, am Ende dann die Credits weggeschnitten, seine eigenen Credits rein und Musik drüber gelegt. Und ist tatsächlich, haben sie dann angefangen zu recherchieren und so weiter und ist gefeiert worden als der neue Disney. Also hat überall Auszeichnungen bekommen, der Film hat überall gewonnen und der hat super viele, hat da die Medienrunde gemacht und so weiter. Es war jetzt nie so, dass er in allergrößten Medienoutlets erschienen ist, aber schon im Lokalfernsehen und überall und so, also war da gut unterwegs. Und die beiden Jungs haben sich dann überlegt, was sie machen wollen, sind zum Anwalt gegangen und die Medienanwälte haben gesagt, das war auch das, was dann da die Anwälte im Interview später in die Kamera gesagt haben, meinte, es tut einem natürlich ein bisschen weh, wenn man das so sagen muss, aber im Grunde ist unsere Empfehlung, lass es lieber sein, weil man kann zwar klagen, aber dadurch, dass es ein anderer Gerichtsraum ist, nämlich USA, handelt sich das da um ganz andere Summen, die dann veranschlagt werden für solche Gerichtskosten. Also sie haben gesagt, wenn es um einen Medienprozess geht, in der Regel bis zu 6-stellige Summen. Und dann ist nicht garantiert, dass du gewinnst. Das heißt, das Geld ist weg. Mhm. Und dann haben sie gesagt, also man muss dann halt gucken, Gewinn versus Investment sozusagen. Yeah. Und dann haben sie gesagt, so weh das tut, aber dann würden sie empfehlen, das eben nicht zu tun. Und haben dann aber auch gesagt, dass sie sowas auch noch nie erlebt haben. Also was man öfter mal erlebt, ist, dass einzelne Szenen gestohlen werden oder Bilder oder mal irgendwie eine kleine Passage oder so. Aber dass jemand einfach so ganz unverschämt einfach den kompletten Film nimmt, ein, zwei Szenen rausschneidet, Musik drunter legt, dann einfach nur andere Credits ans Ende hängt. So einfach komplett, das haben sie auch noch nie erlebt. Und dann haben die zwei lange überlegt, was sie machen wollen und sind dann auf die Idee gekommen, okay, sie möchten das nicht auf sich sitzen lassen, sie fahren nach USA und stellen ihn zur Rede.
Ja, cool.
Und das ist quasi der Film. Das heißt, du hast so eine Mischung aus True Crime und also was dann passiert, erzähle ich jetzt nicht weiter, aber du hast dann so eine Mischung aus True Crime und ja, dieser Geschichte, das ist ein Projekt.
Ja, aber gar nicht so richtig Crime, sondern mehr so, was führt einen Menschen?
Naja, es ist schon, eigentlich ist es ein Verstoß gegen
Copyright. Ja, aber bei True Crime denke ich ja immer, ich renne jetzt bei dem ums Grundstück und gucke, wo er seine Frau verbuddelt hat oder so.
Ja,
aber
natürlich.
Jemanden zur Rede zu stellen, welche psychologischen Beweggründe der hat, komplett einen Film
zu
klauen.
Na gut,
das
ist aber halt
so.
Copyright Infringement und
klar, sicher,
Betrug.
Aber
ja.
Genau, aber das finde ich schon
ja,
viel
und wenn ihr das dann alle geguckt habt nächste Woche, dann werde ich da nochmal zwei Takte zu sagen, weil ich war, ehrlich gesagt, ich habe da viel zu sagen, nachdem ich das gesehen hatte.
Okay.
Und ich habe heute, das werde ich euch beides mit den Shownotes stellen, ich mache euch den Link rein für die Mediathek, da könnt ihr euch den Film angucken, der geht so ungefähr, ich glaube, eine Stunde 20 oder so, also der geht recht zügig, kann man den runtergucken und war ja dann auch sehr spannend. Und in meinem Podcast-Feed ist dann heute noch eine Folge aufgetaucht von Holger ruft an, wo die ja immer mit Übermedien oft zusammen quasi, also das ist ja, gehört ja alles irgendwie da zusammen, reden sie halt über der talentierte Mr. F. Und da kommt der Produzent des Films zu Wort und hat einiges erzählt über den Background und wie das alles so gelaufen ist, was man off Kamera nicht gesehen hat.
Das ist ja spannend.
Ja, und das fand ich wirklich spannend. Ich meine, es ist nur ein halbstündiges Gespräch. Ich glaube, die hätten da noch 3 Stunden drüber reden können. Aber das fand ich richtig gut, weil im Grunde hätte ich mir das, was er ja jetzt im Podcast gesagt hat, im Film gewünscht, weil das wird so im Film natürlich nicht gezeigt. Und das fand ich sehr schade. Ja, genau. Und aber diese Metaebene, die hätte ich mir wirklich im Film gewünscht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber genau, das heißt, ich packe euch beides in die Shownotes, da könnt ihr mal reingucken und hören. Und ja, und ich finde es irgendwie interessant. Also ich meine, ich habe es jetzt über die ARD-Mediathek entdeckt, weil ich natürlich auch die Mediathek immer so ein bisschen durchforste und auch mal in so Ecken gehe, die nicht unbedingt immer gleich auf der ersten Seite repräsentiert werden. Weißt du, dann klickt man mal auf die Unterkategorie Dokumentation oder mal auf die Unterkategorie Filme oder so. Aber sonst bleibe ich auch recht häufig an der Oberfläche und gucke halt, was wird quasi auf der ersten Seite für mich präsentiert. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das so schade finde, dass ich irgendwie von diesem Film gar nichts mitbekommen hätte, wenn ich da nicht zufällig jetzt selbst drüber gestolpert wäre.
Ja.
Und deswegen wollte ich das hier mal zur Sprache bringen, weil ich mir vorstellen kann, dass es vielleicht für den einen oder anderen auch ganz spannend ist. Und tatsächlich hat die ARD, also im Konglomerat von verschiedenen Sendeanstalten da, gesagt, sie produzieren das denen. Weil das natürlich auch dann eine Geldfrage ist natürlich. Und dass da aber so ein großer Produzent in Anführungszeichen dahinter steht, das wird von dem Film auf den ersten Blick auch nicht wirklich sichtbar, weil man denkt eigentlich, so wie das gefilmt ist, dass die zwei Jungs sich einfach hingestellt haben, eine Kamera angemacht haben. Das ist natürlich so der Stil auch der Dokumentation. Und dass da aber dann wirklich auch so ein sehr, ich sag mal, erfahrener Producer mit da seine Finger im Spiel hatte, der ja dann in dem Interview von Holger ruft an, ja sein Statement quasi da abgegeben hat, das hat man so auch nicht gemerkt. Also das
macht vielleicht auch so ein bisschen das David gegen Goliath-Narrativ kaputt.
Natürlich,
so.
Natürlich. Ne? Ja, das Ganze kriegt einen sehr seltsamen Twist am Ende, finde ich persönlich. Deswegen habe ich da noch Dinge zu sagen.
Ich liebe Dokumentationen.
Ich mach's mal spannend für euch.
Ja.
Und genau. So, also das war meine Empfehlung für heute. Ja, und genau. Und ich glaube, hattest du noch irgendwas, was du uns ans Herz legen möchtest?
Ich möchte euch was ans Herz legen, was uns Britt schon ans Herz gelegt hat. Ich habe nämlich tatsächlich angefangen, im Marvelous Light zu hören. Das Hörbuch, was man in der Audiothek findet, produziert vom SWR, von Freya Musk oder so. Wie die Autorin genau heißt, weiß ich nicht. Und das ist ein ganz entzückendes Buch über Magier und
ja, es ist halt also ich würde schon sagen
und
Urban 18. Fantasy, oder?
Jahrhundert. Ja, genau so.
Aber
Urban
halt Urban im Sinne von
18.
Jahrhundert.
Genau. Also ganz frühe Städte und ja, und das ist irgendwie sehr spannend aufgebaut und macht sehr viel Spaß zu hören, finde ich. Ich bin jetzt schon halb durch.
Ach, das freut mich.
Ja, Das gefiel mir sehr gut. Vielen Dank für den Tipp also, auch wenn du es jetzt nicht so toll fandst. Ich find's toll.
Nein, ich fand's schon toll, aber es war anders, als ich erwartet hatte.
Ah, okay.
Aber toll fand ich schon. Das war schon.
Wenn ich durch bin, können wir ja drüber reden, was du anders genau. fandst, als du erwartet hattest.
Wunderbar. Und siehst du, und heute alles Content in öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Das heißt, ja. Problemlos für alle, hoffentlich einsehbar.
Ich habe in letzter Zeit ja auch die Bestrebung, irgendwie mehr mal in die Mediatheken zu gucken oder zu Filmfriend oder so und mir Sachen anzugucken, die aus meinen öffentlichen Geldern bezahlt werden und nicht immer nur Sachen zu gucken, für die ich dann nochmal extra bezahle. Ja.
Es gibt tatsächlich, es gibt ja zwei, drei Sachen, die ich quasi regelmäßig auch verfolge in öffentlichen rechtlichen Mediatheken. Also zum Beispiel Feuer und Flamme, wenn die neue Staffel da ist. Mhm. Oder aber auch Inas Nacht zum Beispiel, was ja auch ARD ist. Mhm. ZDF und ich und die Royal Section vom ZDF sind so. Also Friends forever. Auch wenn das natürlich immer sehr oberflächlich alles bleibt, aber doch immer ganz nett mich unterhält. Ja, und so gibt es auch so ein paar Formate. Also es gibt zum Beispiel auch, gut, Tatort ist immer so ein Hit und Miss. Also ich gucke nur spezifische Teams und da auch nicht immer alles. Aber das ist auch so ein sowas, was ich gucke. Oder ich liebe München Mord. Wobei die ja immer nur so eine Handvoll von Filmen im Jahr haben. Genauso wie ich auch Nord-Nord-Mord sehr mag. Also es gibt so ein paar Sachen, die ich regelmäßig quasi gucke. Deswegen, ja, alleine dafür lohnt sich schon. Und Arte hat halt natürlich auch immer ganz, ganz großartige Serien vor allen Dingen, finde ich. Und das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass die aktuell zum Beispiel auch die kompletten Staffeln von Mad Men alle komplett drin haben. Also es ist auch schon geil, so eine ganze Serie dann halt.
Ja, ich habe bei Arte vor allem gerade noch so eine Kochsendung entdeckt, die ich ganz toll finde. Irgendwas mit Tisch fällt mir gerade nicht genau ein,
wie wir gucken nochmal. Es gibt auch eine sehr gute Sendung, ARD ist das, glaube ich, auch ARD-Mediathek. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie die heißt. Irgendwas. Und warte mal, ich gucke gleich mal nach. Und da geht es nämlich auch um so, um Restaurants und also Sterneküche,
Also präsentiert wird. Die ARD-Sendung heißt Zutisch. So.
Ah, okay, ganz wunderbar. Spannend. Und da werden, ist es eine, aber es ist keine Wettbewerbssendung.
Die wandert so, da ist jede Folge in einem anderen europäischen Land und dann ist das immer ganz viel so ein bisschen so Heimatporno, also wie leben die Leute da, was machen die da so? Ja. Die wohnen natürlich irgendwie, in Wien haben die so einen Gemeinschaftsgarten und haben so eine ganz nachhaltige Firma gegründet und machen da ihr Sojaschnitzel und in Rumänien ist das so ein Bergbauernhof und da machen die noch ihren eigenen Käse und dafür gehen sie in die Höhle hinterm Haus und so. Und du siehst dann immer so drei Essen, kannst du da irgendwo die Rezepte abrufen, aber es ist halt wahnsinnig viel Land und Leute so drumrum und das ist an der Grenze zu kitschig, aber trotzdem ziemlich toll gefilmt und so.
Sehr gut. Lass mich nochmal gucken, ich versuche gerade mal rauszufinden, wie hieß das verdammt nochmal? Vor allen Dingen, es ist ja sonst immer so, wenn ich nichts suche in der Mediathek, dann wird mir das alles sofort angezeigt. Aber wenn ich dann mal was finden will, dann ist es natürlich auf den ersten Blick nicht zu sehen. War ja klar.
Wir können das ja noch nachreichen.
Dann lass uns mal einsteigen in die Celebrities. Also, Toten der Woche. Also, es sind mehrere Leute gestorben, aber ich glaube, am bekanntesten diese Woche verstorben Jane Goodall mit 91 Jahren, die eigentlich keine Schauspielerin ist, aber doch unter Celebrity, denke ich, geführt werden kann. Und zwar, also wer Jane Goodall nicht kennt, der hat irgendwas verpasst, oder? Die ist so lange jetzt schon am Zugange sozusagen, dass man davon auch schon was mitbekommen hat, selbst wenn man sich nicht für ihr Forschungsgebiet interessiert. Sie ist mit 91 Jahren verstorben und war Jane Goodall?
Jane Goodall wird sie, glaube ich, ausgesprochen.
Kann sein. Es ist immer, britisch halt.
Genau. Ist eine amerikanische Primatologin gewesen. Das heißt, eine Zoologin, die sich spezialisiert hatte auf Menschenaffen.
Also Primatenforscherin, genau.
Genau. Und da ganz besonders auf Schimpansen. Ja. Genau. Ich will es jetzt nicht gerade verwechseln.
Alles im Grunde, du verwechselst sie gerade. Ich weiß genau, mit wem du sie verwechselst.
Genau.
Und zwar, du verwechselst sie mit meiner persönlichen
Forscherin.
Ja.
Diane
Fossey, genau. Da gibt es einen ganz tollen Film mit Sigourney Weaver, Gorillas im Nebel.
Stimmt, das ist die Gorilla-Forscherin.
Genau, das ist die Gorilla-Forscherin. Aber auch nur hoch, also Gebirgsgorillas, nicht Flachland-Gorillas. Aber egal, auf jeden Fall, Jane Goodall ist quasi das Pendant zu Diane Fossey oder andersrum, Diane Fossey zu Jane Goodall. Jane Goodall hat im Grunde alles, was wir heute an wichtigen Dingen über Schimpansen, also Menschenaffen, Schimpansen wissen, erforscht.
Ich glaube, einer der Zähne, die sie uns gezogen hat in ihrer Forschung, war, dass die Schimpansen genauso, also so ein liebes, braves Vorbild sind, dem wir uns irgendwie am meisten verbunden fühlen, wo wir sagen, ach, so sind wir auch. Denn sie konnte nachweisen, dass Schimpansen auch tatsächlich sehr bösartige Charaktereigenschaften haben, auch Kriege führen, kannibalisieren sich. Und das hat, soweit ich mich erinnern kann, damals zu extremen Entsetzen geführt, weil man.
Aber im Grunde hat sie damit ja nur nachgewiesen, dass die Schimpansen doch sind wie wir.
Ja, genau. Aber das war der Spiegel, den der Mensch sich an der Stelle nicht vorhalten lassen wollte. Genau. Ja.
Also natürlich gab es schon auch Schimpansenforschung vor Jane Goodall, aber es war so, dass sie tatsächlich als Koryphäe auf ihrem Gebiet gilt, weil sie halt einfach Forschungsergebnisse präsentiert hat, die komplett neu waren und auch sehr umstritten waren lange Zeit und sich dann aber als wahr herausgestellt haben. Und auch, dass sie ganz viele Dinge eben durch ihre sehr enge Forschung an den Primaten herausgefunden hat, die man so eben das erste Mal überhaupt herausgefunden hat und aber bestätigt bekommen hat. Und sie hat dabei aber auch Forschungsmethoden angewandt, die halt so auch von, ich sag mal, der normalen Wissenschaft auch verpönt waren, dass sie eben ganz nah mit den Tieren gelebt hat, dass sie da auch eine, ich sag mal, private Bindung. Anknüpfung an die Tiere hatte, eine Bindung, was man ja eigentlich nicht soll zu seinen Forschungsobjekten, und lauter so Geschichten eingeführt hat in ihrer Forschung auch, die heutzutage tatsächlich Standard sind in der Primatenforschung ganz generell. Und sie war sehr jung, als sie damals angefangen hat, und zwar interessanterweise war sie keine, also hat sie keinen Doktor oder so. Sie hat dann später erst tatsächlich postum einen Doktor, also nicht postum, aber wie sagt man, nachdem sie quasi
einen
Ehrendoktor hat sie gekriegt, genau. Mhm. Also sie ist 34 geboren, also klar, 91 ja jetzt geworden, und hat sich wohl schon als Kind auch sehr begeistert, so ganz klassisch für Dr. Doolittle und Tarzan und so diese ganzen Sachen, und hatte tatsächlich einen Stoffschimpansen namens Jubilee, was ich irgendwie ganz niedlich finde. Und ist dann quasi mehr oder minder, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Mär, die sich jetzt um sie gegründet hat, so um dieses ikonische, um die ikonische Jane, aber ist dann quasi mit einem Notizbuch und einem Fernglas und irgendwie nicht mehr dann nach Afrika gereist. Und hat dann eben angefangen, in Tansania 1960 die Schimpansen zu erforschen. Dazu muss man sagen, dass Tansania damals von England, ich hätte jetzt fast besetzt gesagt, aber das ist eine Kolonie von England
war.
Genau, genau. Deswegen eben Tansania. Und da war sie im heutigen Gombe Stream National Park, wo sie eben 25 Jahre lang eben mit wilden Schimpansen gelebt hat und sie erforscht hat. Dabei hat sie eben genau das, was du gesagt hast, entdeckt, dass Schimpansen eben Werkzeuge nutzen und Fleisch essen und gemeinschaftlich jagen und streiten und spielen und Kriege führen und alles das, was wir eigentlich auch machen. Und dort in Tansania hat sie dann eben ihren ersten Ehemann kennengelernt, den sie dann 64 geheiratet hat, der mit ihr dann auch nach Tansania zurückgegangen ist. Und da haben sie dann auch ein Kind gekriegt, einen Sohn. Da gibt's ganz niedliche Bilder von dem Paar, wie sie da quasi in Afrika zwischen Zelten irgendwie sitzen und alles sehr, ja, doch sehr... ja, wholesome so ein bisschen. Und bis 74 waren sie dann verheiratet, also eigentlich auch nur 10 Jahre, ist eigentlich gar nicht so lang. Und dann hat sie sich scheiden lassen und hat danach dann den Direktor des Nationalparks von Tansania geheiratet, Derek Bryson, der dann aber 5 Jahre später nach ihrer Ehe an Krebs gestorben ist. Das heißt, irgendwie auch nicht so viel Glück in der Liebe. Sie hat tatsächlich auch als eine der ersten Forscherinnen ihren Schimpansen Namen gegeben statt Nummern. Also das war ja auch das, wo ich gesagt hatte, dass man ihr vorgeworfen hat, dass sie halt eine zu enge Bindung an ihre Tiere hatte. Mhm. Weil vorher waren das halt Forschungsobjekt 1, Forschungsobjekt 2 und sie hat denen halt Namen gegeben und klar, dann wird es automatisch persönlicher. Und heutzutage ist das aber zum Beispiel auch übliche Praxis für viele Wissenschaftler.
Mhm. Mehr so ein ethnologischer Ansatz als die klassische Verhaltensbiologie.
Ja, ja. Und wie gesagt, später hat sie dann eben ihren Ehrendoktor bekommen und hat dann aber sich auch sehr, sehr stark engagiert, nicht nur weiterhin in der Primatenforschung, sondern vor allen Dingen auch darüber hinaus für Umwelt und Klimaschutz. Sie hat dann 77 das Jane Goodall Institut gegründet, das weltweit aktiv ist und das sich eben einsetzt für globale Umweltthemen, Artenschutz, Klimaschutz etc. Und hat halt wirklich bis ins höchste Alter, also jetzt im Grunde, ich weiß nicht, ob sie jetzt mit 90 noch Vorträge gehalten hat, aber 80 definitiv.
Ja, sie ist auf einer Vortragsreise gestorben.
Okay, siehst du, also sie hat bis zuletzt hat sie weltweit Vorträge gehalten, wirklich überall. Genau. und hat halt immer gesagt, im Grunde, also wir sind die klügste Tierart, die jemals gelebt hat. Wir sind am Ende der Kette sozusagen. Und wie können wir als letzte Instanz sozusagen es zulassen, dass der Planet zerstört wird? Der einzige Planet, den wir auch haben. Und sie hat sich immer so auch als Botschafterin gesehen, derjenigen, die nicht sprechen können. Also sie hat gesagt, das Mindeste, was ich tun kann, ist für die zu sprechen, die es nicht tun können. Mhm. Wie zum Beispiel die Schimpansen und andere Tierarten. Und innerhalb des Jane Goodall Instituts hat sie auch noch eine extra, wie sagt man, Kampagne sozusagen gegründet, ein Jugendprogramm unter dem Titel Roots and Shoots, das junge Menschen eben, also speziell junge Menschen für Umweltschutz und soziale Verantwortung begeistert. Und weil sie eben sagt, in der Jugend liegt wirklich die Zukunft. Das sind diejenigen, die quasi retten müssen oder verstehen müssen, was jetzt das Problem ist und die das in der Zukunft lösen müssen.
Hm.
Und da eben auch die Awareness quasi zu bringen. Und wie gesagt, sie hat auch mal gesagt, das fand ich irgendwie ganz interessant, aber auch ein bisschen tragisch. Sie meinte, sie führt ein Leben in Flugzeugen. Und so, okay, weil sie halt wirklich die ganze Zeit nur unterwegs ist. Also sie hat gesagt, ich bin in England geboren, arbeite in Afrika und lebe in Flugzeugen. Ja, weil sie halt eben die ganze Zeit wirklich nur auf Vortragstouren unterwegs ist überall und ist dann jetzt am 1. Oktober eben, ja, du sagst es, auf einer Vortragsreise gestorben im US-Bundesstaat Kalifornien.
Ja.
Ja. Und es gibt sehr, sehr gute Filme auch über sie. Aktuell habe ich gerade gesehen, als ich ein bisschen, also ich habe jetzt auf Arte noch nicht geguckt, weil ganz ehrlich, apropos öffentliche Mediatheken, Arte ist immer das Go-To, wenn irgendwer Wichtiges gestorben ist. Sie haben mindestens eine Dokumentation immer drin. Mhm.
Da bin ich habe sie immer schon ganz gesehen, glücklich. Die heißt, glaube ich, Jane.
Also okay.
Nicht die, ich habe sie, sie wurde mir angeboten, ich habe sie noch nicht gesehen.
Genau. Ja, also ich packe euch die auch mit in die Shownotes. Plus, ich habe gesehen, dass auf Disney Plus und die haben ja auch so eine extra Kategorie Geographical Dingsbums, also wo diese ganzen Naturdokus so sind, habe ich gesehen, ist auch ein Jane Goodall-Doku mir angeboten worden. Also ja, wer von euch Disney Plus hat.
Wir hätten auch noch eine Folge vom E&U-Gespräch. Da haben sie in einer Hälfte über die Trimets gesprochen. Das sind die drei Primatenforscherinnen. Die dritte, Birute Galdikas, ist nicht so bekannt.
Mhm. Ja, aber gut, wenn man sich ein bisschen anfängt zu beschäftigen. Also ich habe angefangen mit Diane Fossey, bin dann zu Goodell und bin dann halt weiter. Wenn man sich ein bisschen anfängt zu beschäftigen in diesem Feld, dann werden die drei immer zusammen genannt, ja.
Genau. Und ansonsten möchte ich nochmal erinnern an das sehr unterschätzte Snatch Game von Limitia Wind, die tatsächlich Jane Goodall gespielt hat im Snatch Game. Von den anderen überhaupt nicht verstanden wurde, aber ich fand es sehr lustig. Und später hat sie tatsächlich nochmal einen Instagram Live gemacht mit Jane Goodall und sie selber in Jane Goodall Drag, wo Jane Goodall auch was über Affen und Natur und Umwelt erzählen.
Das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Was ich mal mitbekommen habe, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube, sie war auch auf jeden Fall mindestens einmal in der Sesamstraße. also ich entsinne mich so ganz dunkel.
Das passt, ja.
Ja. Ja, also mit 91 Jahren verstorben. Dann haben wir Patricia Routledge, die mit 96 Jahren gestorben ist. Eine britische Schauspielerin, die man vielleicht vom Namen her so nicht kennt, aber das Gesicht war mir schon sehr präsent. Wobei ich ja immer böse sage, dass in Großbritannien irgendwie alle in allem mitspielen. Und Patricia war nicht nur wie viele britische longstanding Actresses ausgezeichnet mit einem OBE etc., sondern halt wirklich auch eine Bühnen- und also Fernsehen auch, aber vor allen Dingen Bühnenlegende in Großbritannien. Sehr, sehr, sehr lange als Schauspielerin gearbeitet, über viele, viele Jahrzehnte hinweg und ist jetzt mit 96 Jahren gestorben. Also so ähnlicher Jahrgang wie Goodall. Und Dame Patricia Routledge also ist vor allen Dingen bekannt geworden, also hat viele Dinge im britischen Fernsehen gemacht, aber ich glaube, am bekanntesten ist sie geworden für ihre Rolle ich weiß gar nicht, wie man das sagen, eine Familien-Soap oder vielleicht Familienserie, so ein bisschen Lindenstraßenmäßig. Rise and Shine heißt die auf im Original. Da hat sie, lass mich gucken, ich habe extra für euch das rausgesucht gehabt, Moment. Ich und meine Links natürlich wieder, ich muss sie immer alle erst öffnen. Da hat sie, genau hier hieß die nämlich Mehr als Schein, wurde die übersetzt im Deutschen. Da hat sie 45 Folgen quasi mitgespielt, also die komplette Geschichte. Achso, nee, entschuldige, ich korrigiere mich. Auf Englisch hieß es Keeping Up Appearances. Ach ja, so ein bisschen alles durcheinander geschmissen. Naja, und auf jeden Fall, sie hat auch noch ganz viele andere Dinge gemacht. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Fernsehsachen, die sie gemacht hat oder auch Filme, oft Dinge sind, die ich nicht gesehen habe. Aber auf der Bühne war sie sehr, sehr präsent und man kannte sie einfach und auch für alles Mögliche nominiert. Also Olivier Award, das ist ja halt Bühne in Großbritannien, BAFTAs, dann natürlich Order of the British Empire und ist zu Dame und Commander der British Empire ernannt worden, etc., etc. Und ist dann jetzt verstorben. Und so ein bisschen, was ich gelesen habe um sie drumherum auch, hat sie halt wahnsinnig, muss sie wahnsinnig lieb gewesen sein. Also eine wahnsinnig großzügige, sehr tolle Schauspielerin, großzügige Person, auch sehr liebe Persönlichkeit wohl. Und es haben ganz viele Leute sich sehr positiv über sie geäußert. Und was ich ganz interessant fand, sie hat letztes Jahr, genau, im Februar letztes Jahr, hatte sie ein längeres Statement abgegeben. Da ging es halt um ihre Biografie und Karriere und so weiter. Und das ist sehr lang, aber das möchte ich gerne einmal vorlesen, obwohl es so lang ist, weil ich das sehr schön fand. Und zwar habe ich es einmal durch den Übersetzer gejagt, weil es natürlich auf Englisch ist. Und da hat sie gesagt über ihr Leben und sich: Am kommenden Montag werde ich 95 Jahre alt, also letztes Jahr zum Geburtstag quasi. In meinen jüngeren Jahren war ich oft voller Sorgen. Sorgen, dass ich nicht gut genug war, dass mich niemand mehr engagieren würde, dass ich die Erwartungen meiner Mutter nicht erfüllen könnte. Aber heute beginnen meine Tage in Frieden und enden in Dankbarkeit. Mein Leben nahm erst mit 40 Jahren richtig Gestalt an. Ich hatte stetig gearbeitet, auf Provinzbühnen, in Hörspielen, in Westendproduktionen, aber ich fühlte mich oft orientierungslos, als würde ich nach einem Zuhause in mir selbst suchen, das ich noch nicht ganz gefunden hatte. Mit 50 nahm ich eine Fernsehrolle an, mit der mich viele später in Verbindung bringen würden, Hyacinth Bucket in Keeping Up Appearances. Ich dachte, es wäre eine kleine Rolle in einer kleinen Serie. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich in die Wohnzimmer und Herzen der Menschen auf der ganzen Welt bringen würde. Und ehrlich gesagt hat mir diese Rolle beigebracht, meine eigenen Macken zu akzeptieren. Sie hat etwas in mir geheilt. Mit 60 begann ich, Italienisch zu lernen. Nicht für die Arbeit, sondern um Opern in ihrer Originalsprache singen zu können. Ich lernte auch, wie man alleine lebt, ohne sich einsam zu fühlen. Jeden Abend las ich Gedichte vor, nicht um meine Aussprache zu perfektionieren, sondern um meine Seele zu beruhigen. Mit 70 kehrte ich auf die Shakespeare-Bühne zurück. Etwas, von dem ich einst glaubte, dass ich dafür zu alt sei. Aber dieses Mal hatte ich nichts zu beweisen. Ich stand still auf diesen Brettern und das Publikum spürte das. Ich spielte nicht mehr, ich war einfach nur da. Mit 80 begann ich mit der Aquarellmalerei. Ich malte Blumen aus meinem Garten, alte Hüte aus meiner Jugend und Gesichter, an die ich mich aus der Londoner U-Bahn erinnerte. Jedes Bild war eine stille Erinnerung, die sichtbar wurde. Jetzt, mit 95, schreibe ich Briefe von Hand. Ich lerne Roggenbrot zu backen, ich atme immer noch jeden Morgen tief durch, ich liebe es immer noch zu lachen, auch wenn ich nicht mehr versuche, andere zum Lachen zu bringen. Ich liebe die Stille mehr denn je. Ich schreibe dies, um Ihnen etwas Einfaches zu sagen. Älter zu werden ist nicht der Schlussakt. Es kann das schönste Kapitel sein, wenn Sie sich erlauben, wieder aufzublühen. Lassen Sie die kommenden Jahre zu Ihrem Schatzjahren werden. Sie müssen nicht berühmt sein, Sie müssen nicht makellos sein, Sie müssen nur ganz und gar für das Leben da sein, das noch immer Ihnen gehört. Mit Liebe und Sanftmut, Patricia Routledge.
Das ist toll, wirklich schön.
Oder? Das ist so toll. Ich liebe. Also das war jetzt sehr, sehr lang, aber ich fand das so schön. Und ich finde es auch so schön, so klug getaktet. So, also mit 60, mit 20 war ich so, mit 50 war ich so, mit 60 war ich so. Mit 95 lerne ich jetzt einfach nochmal Brot backen. Weißt du, so. Ich liebe das. Ja. Naja, also das so viel dazu. Das waren die zwei Verstorbenen diese Woche.
Grand Dames.
Genau, stimmt, zwei große Damen, auch ungefähr, wie gesagt, plus minus 5 Jahre, gleiches Alter. Wenn ich überlege, dass sie in den 30ern gestorben sind, Entschuldigung, in den 30ern geboren sind, wir sind jetzt ja schon in einem anderen Jahrhundert. Das ist so ein bisschen, als wenn man über Leute reden würde, die irgendwie 1800 Apps geboren sind. Das ist total komisch. Ja, dann haben wir ein paar kranke Häschen, Verunfallte etc. Der Schauspieler Josh Hartnett war in einen Autounfall verwickelt. Es geht allen gut, aber es muss wohl doch ein ziemlicher Blechschaden gewesen sein, weil, also manchmal sehen ja dann so Unfälle, wenn man die von außen sieht, wirklich schlimm aus. Und so muss das bei ihm auch ausgesehen haben, wo alle hinterher gedacht haben, wow, es sieht wirklich schlimm aus, aber es geht allen gut und es sind nur leichte Verletzungen davon getragen worden. Und zwar war Josh auf dem Heimweg von der Serie, die er gedreht hat, und er ist selbst auch gar nicht gefahren, sondern er wurde gefahren und sein Fahrer ist dann eben mit einem Polizeiauto kollidiert. Vermutlich, ich denke,
Vorteile, hat aber auch Nachteile.
Ja, also ich sag mal so, wenn man mit einem Polizeiauto kollidiert, ich würde mal vermuten, dass wahrscheinlich die Polizei Vorfahrt gehabt hat. Aber I don't know.
Ja. Man ist wahrscheinlich schuld, ja. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man schuld ist.
Ja, es geht allen gut. Also alle sind noch ins Krankenhaus gekommen und dafür wurden dann
untersucht. Dafür kann die Unfallaufnahme eventuell sofort beginnen.
Genau.
Man muss nicht noch eine Stunde warten.
Ja. Ja, also wie gesagt, es geht allen gut und eigentlich ist, finde ich so lustig, also was heißt lustig, aber ich bin ein bisschen amüsiert, dass dieser Artikel, den ich hier gelesen habe dazu, am Ende ein größeres Ding daraus macht, welche Serie denn jetzt dreht, als ob es ihm gut geht oder nicht, weil es geht ihm ja gut. Und ich dachte so, okay, weil alle so, er war auf dem Heimweg von seiner geheimen Serie, von dem wir schon alle wissen wollen, was er da eigentlich dreht, aber naja, so. Und ich so, okay. Also wie gesagt, Unfall, aber Gott sei Dank alle Beteiligten okay. Ebenfalls, ja, grundsätzlich okay, aber doch sehr augenfällig tatsächlich, Lola Young. Und zwar Lola Young, die Sängerin, die man kennen könnte von, wie heißt ihr Song? Creepy? Nein, warte.
Messi.
Messi, genau. Ich wusste, es war ein Einwort-Song. Genau, also von ihrem Song.
Horny.
Du, ganz ehrlich, glaub, die gibt's alle. Alle drei. Ja, also Messi, genau. Die hatte jetzt einen Auftritt und hat vor dem Auftritt, also bevor sie den Song angestimmt hat, bei dem sie dann in Ohnmacht gefallen ist, hat sie noch irgendwie gesagt, dass es ihr aktuell nicht so gut geht, aber dass sie halt gedacht hat, komm, sie beißt es jetzt, sie beißt die Zähne zusammen und zieht es jetzt heute Abend durch und das ist auch total cool her und so. Und dann fing sie an zu singen und zu performen und mitten in der Performance merkte man schon, dass sie irgendwie so versucht hat, leise ihrem Personal um sich drumherum, ihren Musikern irgendwie zu sagen, ihr ist schwindelig oder so. Und kaum hat sie was gesagt, ist sie dann wirklich zusammengeklappt und umgekippt. Und dann haben ihre Musiker sie von der Bühne getragen. Also das ist allein schon optisch, ist es halt echt so ein Riesending, weißt du? Wenn dann jemand wirklich einfach das Bewusstsein verliert. Und es geht ihr gut und sie hat jetzt aber auf Instagram eine längere Nachricht veröffentlicht, wo sie geschrieben hat, also dass es sie schmerzt, es sagen zu müssen, aber sie cancelt jetzt alle Termine, alle zukünftigen Termine, die ursprünglich angesetzt waren und bedankt sich eben auch für die Unterstützung und die Liebe der Fans, aber sie muss jetzt erstmal einen Schritt zurück machen und eine Pause einlegen. Und ja, und mehr hat sie dann aber nicht gesagt. Sie meinte, ihr geht's grundsätzlich gut, aber sie braucht einfach jetzt eine Pause und alle Termine sind gecancelt und Punkt. Also wir fragen uns jetzt alle, was da eigentlich los ist. Also ist sie krank oder ist sie vielleicht, oder, also ich meine, böse Zungen schreien natürlich immer gleich Drogenproblem. Aber man weiß es nicht. Also vielleicht ist sie auch einfach, genau, du sagst es, vielleicht ist sie auch einfach, keine Ahnung, überfordert, überwältigt, erschöpft, ich weiß es nicht. Sie meinte halt, also sie muss jetzt an sich selber arbeiten und die Chance nutzen und braucht eine Pause. So, Punkt.
Genau, das klingt für mich nach was Psychischem, aber genauer möchte sie es auch nicht sagen. Ja.
Ich habe das,
was aber ja auch wieder am Stigma liegen kann.
Ja, ja. Ich habe das Video gesehen, wo sie in Ohnmacht gefallen ist und das finde ich halt, ich finde es immer so krass, wenn Leute in Ohnmacht fallen, weil in dem Moment, in dem sie dann umkippen, sehen sie immer so aus, als würden sie faken. Das ist mir auch schon öfter mal aufgefallen, wenn jemand irgendwie so im Fernsehen umkippt, wo du dann immer denkst, das ist dann immer so, du merkst meistens vorher, die ist irgendwie schwindelig, also dann sagst du was. Und dann 3-4 Sekunden später kippst du halt um und dann ist es wirklich so, dass die Augen wirklich so in den Hinterkopf rollen und zack, kippst du. Und das sieht immer alles hochdramatisch aus. Auch wenn es natürlich nicht so gemeint ist. Und vor allen Dingen, ich habe es ja schon mal gesagt, ich finde es viel scarier dann auch, wenn du dann umkippst, da kann dir ja sonst noch was passieren. Du kannst dir den Hinterkopf aufschlagen oder sonst irgendwas, weißt du? Ja. Gut für sie, sag ich mal, dass sie da jetzt eine Pause einlegt, aber natürlich nicht so gut, dass sie aktuell an dem Punkt ist. Apropos Pause, wir haben ein Update von Dolly Parton gekriegt und zwar, ich habe ja schon gesagt, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Dolly Parton Termine abgesagt hat, weil sie Nierensteine hatte. Und offensichtlich ist da aber noch ein bisschen mehr im Argen, weil jetzt hat sie einen großen Termin abgesagt und zwar ihre Las Vegas Konzerte, also alle Konzerte für Las Vegas, die angekündigt worden waren. Und sie meinte halt, ihr wisst ja, dass ich quasi aktuell so ein bisschen so eine gesundheitliche Challenge habe und dass die Doktoren mir gesagt haben, dass ich jetzt halt einfach einiges an Prozeduren vor mir habe, eventuell sogar auch OPs, das hat sie jetzt so genau nicht gesagt, aber offensichtlich stehen da ein paar Sachen an. Und sie hat dann gesagt, I joked with them, it must be time for my 100,000 mile checkup, although it's not the usual trip to see my plastic surgeon. Also ich habe scherzhaft noch zu ihnen gesagt, es muss Zeit sein für meinen 100,000 Meilen Checks, also wie man das bei Autos quasi so macht, obwohl es nicht mein üblicher Trip zum Plastikchirurgen ist. Also, okay. okay. Sie nimmt es wenigstens mit Humor und ich glaube, ihre Fans nehmen es auch mit Humor. Und sie hat sich dann natürlich entschuldigt und hat gesagt, in erster Linie geht es eben darum, natürlich hat sie gesagt, könnte man das jetzt irgendwie auf Gedeih und Verderb durchziehen, aber ich fühle mich halt einfach auch nicht, also zum einen fühle ich mich nicht so, als könnte ich euch adäquat die Qualität abliefern, die ich euch abliefern möchte, wenn ihr eben ein Ticket gekauft habt. Aber es ist für euch natürlich auch dann nicht schön, wenn ihr nur so halbgare Konzerte bekommt, denn ich fühle mich nicht in der Lage, das jetzt alles so vorzubereiten, zu trainieren, einzustudieren etc., wie das den Standards entspricht, die ich normalerweise auf meinen Konzerttouren habe. Hm. Und das finde ich auch völlig legitim, dann zu sagen, ja. Und ich meine, was man nicht vergessen darf, und deswegen habe ich das hier als Update quasi nochmal reingebracht, die Frau ist 79. Also 79, die ist fast 80. Das ist wirklich auch schon ein sehr hohes Alter. Und ganz ehrlich, ab einem gewissen Alter, ich würde mal sagen, meine Grenze ist ja immer die magische 70. Wenn da einer auch nur hustet, bin ich mit dem sofort im Krankenhaus in dem Alter. Also deswegen bin ich jetzt ein bisschen beunruhigt, weil 79 ist halt wirklich schon ein recht hohes Alter. Und wenn sie jetzt halt so viele gesundheitliche Wehwehchen plötzlich hat, dann macht mir das schon ein bisschen Gedanken, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Vor allen Dingen, ihr Mann ist ja auch jetzt gestorben vor kurzem und da ist ja dann auch, also natürlich wird sie Leute um sich drum herum haben, aber da ist ja nicht auch jetzt ad hoc noch jemand da, der auch ein bisschen mal guckt oder sowas, ne?
Naja, wahrscheinlich hat sich schon ein Haus angestellt oder so, oder?
Schon, aber es ist natürlich was anderes, als wenn du einen Partner hast, der da ist, weißt du?
Ja, das stimmt natürlich. Vielleicht Familie, ich weiß gar nicht, ob sie Kinder hat oder so. Und da so
soweit ich weiß nicht, aber ich müsste nochmal gucken, aber ich glaube nicht. Nichtsdestotrotz war ich dann jetzt, habe ich dann echt gedacht, Mensch, man darf halt echt nicht vergessen, dass die Frau 79 ist. Ja, naja, also macht sie jetzt erstmal Pause und erholt sich und macht sämtliche Prozeduren, die anstehen, also ich hoffe, das geht alles gut. Dann schlechte Nachrichten. Tyrese Gibson, der Schauspieler, den man aus der Fast and Furious Reihe kennt, der hatte jetzt eine ganze Geschichte mit Hundeattacken. Was ist da genau los?
Also er hatte selber 5 Hunde wohl, verschieden große, verschieden alte, auf seinem Grundstück, die er da gehalten hat, von denen er auch sagt, dass er viel Erfahrung hat mit Hundehaltung, dass er die alle nicht ausgebildet hat als Wachhunde oder zur Tötung oder weiß ich nicht.
Ja,
sondern
es gibt
dass
auch
die
Fotos
einfach
von ihm, wo man sieht, wie die irgendwie auf dem Rasen miteinander so spielen.
Genau,
und irgendwie.
Es ist einfach seine Hundefamilie, ja, mit der er so spielt. Und er war jetzt schon mehrfach nicht zu Hause und die Polizei hat dann daraufhin sich bei ihm gemeldet und hat gesagt, ihre Hunde wurden gesehen, wie sie hier in der Nachbarschaft rumlaufen. Die scheinen irgendwie von ihrem
ohne Halter,
Grundstück,
genau,
scheinen von ihrem Grundstück entkommen zu können. Bitte sorgen Sie dafür, dass die nicht frei rumlaufen können. Und er hat immer gesagt, dass er das macht, aber es ist dann wieder passiert. Und jetzt gab es einen Vorfall, dass der Hund des Nachbarn, so ein relativ kleiner wohl, totgebissen wurde und der Nachbar hat dann quasi seine Hunde dafür verantwortlich gemacht. Es gibt auch Footage von Sicherheitskameras, wo seine Hunde in Richtung des Nachbargrundstücks irgendwie verschwinden und kurz darauf ist der kleine Hund halt totgebissen. Jedenfalls hat das jetzt dazu geführt, dass er seine Hunde abgegeben hat und einen langen Post auf Social Media geschrieben hat, wo er sich so ein bisschen entschuldigt, aber auch vielleicht so ein bisschen
super shady, fand ich diesen
sehr super
Post.
Shady, so ein bisschen die Verantwortung auch so ein bisschen zurückweist und sagt, dass er eigentlich kann und dass er nicht glaubt, dass das seine Hunde waren, aber er hat seine Hunde jetzt jedenfalls abgegeben.
Also
damit,
vor allen Dingen, der Nachbar hat ihn ja angezeigt.
Dass dem Nachbar nicht passiert.
Also der Nachbar hat ihn angezeigt, dass er die Tiere eben ab... Also eigentlich hat er die angezeigt, dass die Tiere getötet werden. Weil normalerweise ist ja... Also was heißt normalerweise, aber soweit ich weiß, ist die Vorgehensweise so, dass wenn Tiere halt andere Tiere beißen, in der Regel sie dann eben getötet werden und nicht umerzogen oder so, sondern so. Und auf jeden Fall, der Nachbar hatte ja ihn dann angezeigt.
Ich muss an die Hunde von Joe Biden denken gerade.
Ja, also ich denke auch, da wird halt, ich weiß
die
halt nicht genau.
Die sind auch nur ins Exil geschickt worden.
Ich weiß halt nämlich nicht genau, was da, ich glaube, es ist vom Richter abhängig, ob der sagt, wir geben den Tieren eine Chance für Umerziehung und wenn das nicht klappt, dann. Oder ich weiß es nicht genau, aber ich habe auch schon gehört, dass es heißt, wenn Tiere andere Tiere angreifen, werden sie in der Regel kriegen.
Er wurde ja auch nicht angefunden, als die Hunde eingesammelt werden sollten, ne? Der hat die einfach in Sicherheit gebracht, glaube ich.
Das wollte ich nämlich sagen, weil das ist eigentlich das, warum das Ganze überhaupt erst in die Presse gegangen ist, weil er ist nämlich dann angezeigt worden von dem Nachbarn, dass er die Tiere eben abgeben muss. Der Nachbar hatte sich dann auch gewünscht, dass die Tiere eben entsprechend die Spritze kriegen. Aber nichtsdestotrotz, diese Anzeige war offen. Und dann hat die Polizei ja quasi bei ihm geklingelt und dann war keiner da. Und das war dann öfters und dann hieß es irgendwie, ja, also er wäre nicht da, weil er die Tiere irgendwie heimlich quasi in Sicherheit gebracht hat, weil er sie nicht abgeben möchte. Und dann ist halt ein Riesending losgegangen und dann später war es aber wohl so, dass er halt dann ein Statement abgegeben hat, wo er gesagt hat, er sei nicht zu Hause gewesen, weil er die Hunde in Sicherheit bringen wollte, sondern weil er einen familiären Vorfall hat und deswegen sei er nicht da. Und alle so, ja klar. Und dann stellte sich aber später dann halt raus, nachdem das Ganze ja dann, hat dann wohl mit seinen Anwälten nochmal Kontakt aufgenommen, die ihm dann offensichtlich, so sieht es zumindest von außen aus, geraten haben, dass er sich dabei bitte schnellstmöglich der Polizei ergibt und die Hunde abgibt sozusagen. Und das hat er ja dann auch gemacht und dann hat er eben sein Statement da, sein langes Statement gepostet und ich habe gesagt, ich finde das so shady, weil... Zuerst kommt ein längeres Statement vom Anwalt, der dann irgendwie sagt, ja, also es ist schlimm, dass die Familie ihr geliebtes Haustier verloren haben. Und natürlich ist das alles richtig, aber so wie die das sagen, klingt in jedem Wort tropfende Ironie mit. Also es ist wirklich nicht so schön. Und dann am Ende geht es dann so, dass Therese selber halt sagt, er ist halt ein Hundepapa seit vielen, vielen Jahren und liebt seine Tiere unglaublich. Und deswegen kann er auch verstehen, dass natürlich die geschädigte Person, deren Hund jetzt verstorben ist, dass dies ein geliebtes Haustier der Familie ist und dass es todtraurig ist. Aber, und dann hat er nämlich gesagt, das ist mal apropos shady, er meinte dann so, das ist nicht, es geht hier nicht um mich, es geht um die Familie, die damit zurechtkommen, mit dieser unerwarteten Tragödie zurechtkommen muss. Und dann sagte er noch, also auf diese Wortwahl, die unerwartete Tragödie, es klingt alles irgendwie super over the top. Und dann sagt er noch, I am not overseas, I'm here in LA with my family, still mourning the loss of my father just 15 days ago. Und dann als nächster Satz, to the family who lost their beloved pet, please know that I am praying for you, grieving with you, and will continue to face this tragedy with honesty, responsibility and compassion. Also er hat gesagt, ich bin nicht irgendwie, also nicht irgendwo in Europa oder so, sondern ich bin hier in LA mit meiner Familie und wir trauern immer noch über den Verlust meines Vaters, der verstorben ist vor gerade mal 15 Tagen. Und dann ist der nächste Satz, und an die Familie, die ihr geliebtes Haustier verloren hat, bitte wisst und fühlt euch bestätigt, dass ich für euch bete, mit euch trauere und weiterhin diese Tragödie mit Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit und geteiltem Mitleid mitmache. So, und dann sage ich nur, hat er mir eben gerade gesagt, dass ihr euch alle nicht so anstellen sollt, weil mein Vater ist gestorben, der ist ja wohl tausendmal wichtiger als euer scheiß Hund. Oder habe ich das falsch verstanden? Also es ist wirklich...
Nee, so genau so habe ich das auch verstanden.
Ja, also apropos von, shady und so ist es genau, immer. Also man muss es, diese ganze, beide Messages, der vom Anwalt und der von ihm, ist komplett durch die Bank weg, genau so. Und ich dachte so, wow.
Ja, es ist wirklich so, unsere beiden Familien haben Erfahrungen mit dem Tod, mein Vater, ihr Hund.
Genau. Ich dachte so, oh mein Gott. Also es ist wirklich... Fies. Wirklich, es ist wirklich fies. Ganz ehrlich, also wenn ich dein Nachbar wäre, ich hätte so einen Hals. Ja, also deswegen, man soll über sowas nicht lachen, aber es ist wirklich, also ich sag vielleicht besser, dass die Hunde jetzt abgegeben worden sind, aber trotzdem. Also ich dachte auch so, das ist so weird, da müssen wir drüber reden. Ja.
Ja. Da gut. Steckt noch mehr hinter.
Ja. Dann haben wir ein paar Trennungen und Singles. Also Ashley Park ist wieder Single. Das ist eine Schauspielerin, die man als aus Emily in Paris kennen könnte. Und die war zusammen mit dem Schauspieler, mit dem sie auch onscreen zusammen war. Das war damals ja voll das Ding, dass alle gesagt haben, oh mein Gott, der Typ, mit dem sie online war, also auf der Leinwand zusammen ist, mit dem ist sie auch hinter der Leinwand zusammengekommen. Es war so, es war Paul Forman. Also Ashley Park und Paul Forman sind kein Paar mehr, waren 2 Jahre jetzt zusammen. Und Ashley Park ist weiterhin in Emily in Paris drin, aber ich glaube, bin mir nicht ganz sicher, ob Paul Forman noch drin ist. Ich glaube nicht. Oder zumindest nur in so kleineren Auftritten bisher, weil die haben sich auch onscreen, glaube ich, getrennt. Deswegen, wir werden sehen. Also es kommt ja bald eine neue Staffel von Emily in Paris. Und was ich daran jetzt eigentlich amüsant finde, ich persönlich, ist, alle wichtigen Hauptakteure in Emily in Paris sind wieder Single, wenn die neue Staffel anfängt, außer Lily Collins, die Hauptdarstellerin, die Emily. Die ist glücklich verheiratet, hat gerade ein Kind gekriegt. Aber alle anderen sind wieder Single. Also wir haben ja gerade darüber berichtet, dass auch Lukas sich ja letzte Woche, haben wir drüber geredet, getrennt hatte. Mm. Das heißt, jetzt sind wir alle wieder, also alle sind wieder zu haben. Es ist auch für die Fans endlich geil.
Kann gewürfelt werden.
Genau, ja. Also für die Fans ist es super. Neue Staffel, neues Glück. Ja, auch wenn es natürlich nicht schön ist für Ashley, dass sie sich getrennt hat, aber ja.
Ja. Das heißt übrigens auch, dass Paul Forman wieder zu haben ist.
Ja, natürlich. Ach, selbstverständlich, klar. Du hast schon recht, stimmt. Da gibt es ja noch eine andere Partei. Heieieiei. Dann haben wir, ja, das war eine Nachricht, also die hat mich wirklich vom Hocker gerissen, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hätte. Nicole Kidman und Keith Urban lassen sich scheiden?
Mhm.
What the fuck? Was wissen wir darüber? Also die Schauspielerin Nicole Kidman, Hollywood-Schauspielerin und der Country-Star Keith Urban. Wow, die waren 19 Jahre verheiratet.
Genau, sie waren sehr lange verheiratet. Sie haben ihre Beziehung eigentlich immer sehr unter dem Deckmantel gehalten. Nicht so
sehr
viel
privat,
darüber berichtet, sehr privat geblieben.
Entschuldigung bitte, aber auch verständlich, nachdem in erster Ehe Nicole Kidman mit Tom Cruise verheiratet war, sag ich dazu nur. Da würde ich alles unterm also
da würde ich es auch
Mauer
bei
halten.
Den nächsten erstmal mit Low Profile versuchen. Ja, verstehe ich auch. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Nicole Kidman alles gern unter Kontrolle hat irgendwie. Jedenfalls ist jetzt rausgekommen, dass sie sich schon Anfang des Sommers getrennt haben und dann war es nicht so ganz klar, wieso. Aber jetzt gibt es den Verdacht, oder es ist dann innerhalb der 24 Stunden danach rausgekommen, dass Keith Urban vielleicht ein Verhältnis hat mit einer viel jüngeren Kollegin, einer 25-jährigen Country-Sängerin, deren Name
also eigentlich, glaube ich, Gitarrenspielerin, die auch in seiner Band spielt.
Ich dachte, er ist Gitarrenspieler. Achso,
ja,
nee, er
ist
will
auch
dann
Gitarrenspieler
sein.
Sie ist auch Gitarrenspieler. Sie spielt auch, soweit ich weiß, Fiedel, aber Gitarre auch.
Okay.
Aber sie singt auch. Also sie ist quasi Country-Sängerin, die Gitarre spielen kann und fiedelt.
Ja. Maggie. Aber ihr Nachnamen.
Ich glaube Boo, oder? Ich weiß nicht so sicher, wie man es ausspricht. Ich glaube B-U-G-H. Buck, Boo, Boo.
Buff.
Ja.
Buff. Könnte alles sein.
Ja, also genau.
Wie tough
und,
oder rough.
25 ist die Dame. Und Keith ist ja, ich glaube, 59. Also sie ist jünger als halb so alt wie er.
Ja.
Kann man das so sagen? Wie sagt man das? Also halb so.
Das kann man so sagen.
Noch weniger
genau.
Als halb so alt wie er. So. Genau.
Genau. Und die Kinder sind wohl bei ihr.
Also
die
sind
jetzt
aber auch, muss man sagen,
Nicole
14,
Kidman.
17. Also die sind zwar nicht erwachsen, aber die sind schon sehr nah dran am Erwachsensein. Also
das stimmt. Ich glaube, 14 ist ein schwieriges Alter.
Aber sie sind zumindest nicht mehr irgendwie 5 und 8 oder so.
Ja. Und auch dann hätte Nicole Kidman wahrscheinlich immer noch genug Ressourcen, sich auch alleine um die Kids
ja,
zu kümmern.
Ja, beide. Keith Urban, auch wenn der hier nicht so bekannt ist in Europa, aber das ist ein riesen Country-Star in Australien und auch in den USA sehr, sehr, sehr erfolgreich. Also das letzte Album, das er gemacht hat, war zwar nicht so erfolgreich, aber grundsätzlich hat er riesen Hits gehabt. Also auch der hat Millionen, so ist es nicht. Wobei Nicole Kidman deutlich erfolgreicher ist in ihrer Karriere als er.
Und ja, ein bisschen sieht das jetzt aus wie so eine klassische Midlife-Crisis, oder? Würde ich sagen.
Ja, also es ist natürlich, es ist alles so ein bisschen schwierig.
Auf seiner Seite.
Genau, also wie sagt man so schön, nahe Quellen haben behauptet, dass es eine Midlife-Crisis von ihm wäre. Also es ist wohl so gewesen, also sie sehen das alles so ein bisschen mit Entsetzen, weil ja, die beiden sind also schon offensichtlich seit etwas längerer Zeit getrennt und die Gerüchteküche sagt, dass Nicole Kidman eigentlich die Beziehung retten wollte. Das heißt, sie haben sich räumlich getrennt, er ist ausgezogen und sie war der Meinung, dass sie jetzt erstmal sich räumlich trennen, aber weiterhin an der Beziehung arbeiten, um dann am Ende hoffentlich wieder zusammenzufinden. Während er dann aber von seiner Seite gesagt hat, nee, ich habe keinen Bock mehr. Und sie hat da wohl längere Zeit wohl versucht, also dafür zu arbeiten, dass sie die Beziehung retten, aber er hat dann irgendwann gesagt, er mag nicht mehr. Und dass er dann so wirklich rigoros gesagt hat, er will nicht mehr und er zieht aus und er bricht da alle Zelte hinter sich ab und so weiter, war von außen her gesehen, finde ich, schon ein sehr deutliches Zeichen dafür, dass er wahrscheinlich jemand anders hat. Weil ganz ehrlich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber Partner, und ich sage jetzt Männer, aber Partner in der Regel, die halt einfach dann nach so langer Zeit wirklich ganz rigoros sagen, ich ziehe aus, ich breche alles hinter mir ab und so weiter und so, die haben oft jemand anderen am Start. Ja. Mhm. Und so war es dann, also so sagt die Gerüchteküche, ist es bei ihm auch. Und deswegen hat es dann wohl ein bisschen auch gedauert, bis Nicole dann sich hat in Anführungszeichen überzeugen lassen, die Scheidung anzureichen, weil sie wollte halt das Ganze retten und er halt nicht. Und, und das Ganze ist dann eskaliert, dass sie dann eben jetzt, ich glaube am 30. September gesagt hat, sie reicht die Scheidung offiziell ein. Das kam dann wohl doch ein bisschen auch überraschend für Keith Urban, der zwar die ganze Zeit drauf gedrängt hat, aber gar nicht davon ausgegangen ist, dass sie so schnell beigeben würde, weil sie halt jetzt schon seit 2-3 Monaten die ganze Zeit sagt, nein, sie möchte eigentlich die Beziehung retten. Und aber sie war wohl jetzt an einem Punkt, wo sie dann auch gesehen hat, es geht wohl nicht mehr.
Naja, alleine kannst du sowas nicht retten, ne? Wenn dein Partner eben nicht mitmachen will.
Ja, und dann ist es natürlich aber auch so, dass dann
musste
die Gerüchte
sie auch ganz schön blöd vorkommen.
Ja, also genau, das wird nämlich, das ist nämlich das, was nämlich auch, wie gesagt, Quellen in der Nähe sozusagen sagen, dass die halt sagen, dass Nicole sich halt einfach absolut gedemütigt fühlt. Weil
das kann ich nachvollziehen, ja.
Nicht nur, weil sie halt einfach durch eine Jüngere ersetzt wurde, sondern weil sie halt auch einfach gedacht hat, sie packen das. Ich meine, sie sind 19 Jahre zusammen, sie haben 2 Kinder zusammen, ja. Und dass er dann aber einfach so sagt, nee, er hat halt keinen Bock mehr. Also ja, schwierig. Also man steckt da ja nicht drinne. Man sieht ja immer nur die Leute bis vor die Stirn. Aber Quellen in der Nähe von Keith Urban haben dann halt auch gesagt, dass da kommen ja mehrere Zeichen zusammen. Also zum einen eben, dass er die ganze Zeit darauf gedrängt hat, das halt durchzuziehen. Und diese 25-jährige Country-Sängerin, die da mit in seiner Band jetzt halt spielt, die Gerüchte, dass da was ist mit den beiden, kommen auch daher, weil auf einem Konzert haben die halt einen Song zusammen performt und da gibt's halt eine Zeile, The Fighter heißt der Song, da gibt's eine Zeile, wo es eben heißt, Ich habe jetzt nicht mehr ganz genau, aber da geht es irgendwie darum, in der Zeile heißt es irgendwie, ja, sie wollen dir die Schuld zuschieben, aber ich bin ein Kämpfer und irgendwie so. Und dann hat er da eben gesungen, ja, sie wollen dir die Schuld zuschieben, Maggie, also hat dann ihren Namen gesagt, im Song gesungen und hat gesagt, aber ich bin dein Gitarrenspieler. Weißt du, so. Und ich meine, noch deutlicher hätte man es nicht machen können. Man hat die beiden jetzt noch nicht irgendwo gesehen, irgendwie Hand in Hand oder küssend oder so, das nicht. Also es sind alles nur Gerüchte. Aber ich sag mal so, es klingt alles sehr, Und das Ding ist ja, Nashville ist ein einziger, riesiger, großer Gossip, wie sagt man, Sturm. Also Nashville muss wohl wirklich richtig schlimm sein, was so Gossip und Gerüchte und sowas angeht. Und offensichtlich, und deswegen ist die Vermutung auch nahe, dass viele in Nashville da, das ist ja sozusagen der Mittelpunkt auch von Keith Urban und Nicole Kidman, weil da ja auch sein musikalischer Mittelpunkt halt Lebensmittelpunkt ist, dass wohl in Nashville ganz viele schon gewusst haben, was da abgeht und sie halt jetzt quasi die Letzte ist, die davon erfahren hat, was natürlich noch demütigender ist. Und naja, und die beiden hatten wohl offensichtlich schon einen, es wurde von Parental Guidance Plan gesprochen. Also ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen möchte. Ein Elternplan. Wir also haben sie wohl schon abgestimmt und unterschrieben. Also das heißt, sie bekommt 306 Tage die Kinder im Jahr und er halt den Rest. Das heißt, sie hat offensichtlich auch den Haupt, den Erziehungsanteil sozusagen. Ich meine, gut, die Kinder sind erwachsen. Wenn die sich mit ihrem Vater treffen möchten und so weiter, dann können die das machen, ja. Aber das ist auch, denke ich, schon ein sehr deutliches Zeichen. Und die Spekulation ist, dass sie zumindest in Nashville auch bleibt, bis die 14-Jährige mit der Highschool fertig ist. Was ja verständlich ist, man kann die ja dann nicht einfach rausreißen. Aber dass dann dieser Elternplan quasi schon in trockenen Tüchern war und so weiter, das ist halt auch was, was auch deutlich dafür spricht, dass die beiden da schon länger miteinander verhandeln. Und es soll wohl auch schon privat geklärt worden sein, wie das ist mit, ich weiß immer nicht, wie die deutschen Begriffe alle heißen, Elterngeld? Nein, wie heißt es denn, wenn man sich gegenseitig Geld zahlt? Alimenten. Ist es wohl privat auch schon abgeklärt, wie das mit Alimenten ist? Genau, aber wohl in beide Richtungen irgendwie. Ich blick da nicht so ganz durch. Und jetzt wird auch so ein bisschen von der Presse so das Bild gemalt von wegen Keith Urban, das war ja schon auch länger was. Angeblich soll Keith Urban ja schon lange unter der Tatsache gelitten haben, dass Nicole Kidman so viel erfolgreicher ist als er. Das ist ja immer so dieses Narrativ von der erfolgreichen Ehefrau, wo Männer das nicht ertragen können. Auf der anderen Seite erfüllt er ja hier schon einiges an Klischees. Und so sieht es halt im Moment aus. Und ich wollte noch irgendwas Wichtiges sagen. Warte mal. Und zwar, ach so, apropos Midlife-Crisis. Also er hat wohl einige Entscheidungen gefällt, die darauf deuten, dass er so in einer allgemeinen Midlife-Crisis jetzt ist, inklusive Frauenwechsel etc. Und dann was anzufangen mit einer Jüngeren, mit so viel Jüngeren und so. Er hat wohl, bevor das alles losging, seine Band, mit der er seit 19 Jahren, also sprich genauso lange, wie er mit Nicole Kidman verheiratet war, zusammengearbeitet hat, komplett entlassen. Komplett, die komplette ganze Band. Und hat sich eine komplett neue Band geholt, inklusive eben der Country-Sängerin als Gitarristin, mit der er ja jetzt zusammen ist.
Mhm.
Also, das klingt für mich auch sehr stark nach, ich will wieder jung und hip und cool sein.
Schon ein bisschen, ja.
Überleg mal, Leute, mit denen du seit 19 Jahren zusammenarbeitest, die dann einfach so komplett zu feuern. Das ist auch irgendwie krass.
Mhm.
Ja, also das ist echt ein Ding.
Ja, da krempelt jemand sein Leben um.
Ja. Ach ja, na gut, also das war die Scheidung, die mich am meisten überrascht hat, die, glaube ich, alle am meisten überrascht haben. Und das hat übrigens jetzt aber im Nachhinein auch die eine oder andere Bemerkung jetzt irgendwie auch klarer gemacht, weil erinnerst du dich noch, ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, vor einem halben Jahr oder so muss es gewesen sein, 3-4 Monate, da war doch Keith Urban in so einem Radiointerview, wo er irgendwie so einen Witz völlig in den falschen Hals gekriegt hat und dann zwar nichts gesagt hat, aber sein deutliches Schweigen irgendwie klar machte, dass er jetzt nicht amused ist, dass irgendwie der Moderator irgendwie einen dummen Witz gemacht hatte über seine Ehe zu Nicole Kidman. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Ich habe mich nur entsonnen. Der hat da irgendwie völlig überzogen reagiert und wir alle so, okay, wow. Hätte der einfach nur gelacht, wäre die Sache erledigt gewesen, weißt du? Und da haben wir uns damals noch gefragt, also irgendwie ist es schon komisch. Aber wir haben es halt alle drauf geschoben, dass die Serben einfach so ein bisschen empfindlich ist und so. Aber ich könnte mir halt vorstellen, das muss halt genau in der Zeit gewesen sein, wo die halt echt auf dem Höhepunkt ihrer Krise waren. Und das könnte natürlich jetzt auch erklären, warum der damals da so not amused agiert hat. Weißt du? Hm. So im Nachhinein sieht man das irgendwie deutlicher. Ja, eine weitere Scheidung. Lori Loughlin hat sich scheiden lassen. Lori Loughlin, Schauspielerin, die man, ja, ich sag mal, vor allen Dingen aus Hallmark-Filmen und Hallmark-Serien kennt, aber auch als, warte, hieß sie Betty? Weiß ich gerade nicht mehr. Aus Full House. Genau, da war sie auch viele, viele Jahre sehr erfolgreich. Ich habe sie dann später tatsächlich in, sie hatte eine Hallmark-Crime-Serie, die ich sehr, sehr gerne mit ihr gesehen habe, muss ich sagen. Aber die ist dann leider eingestellt worden, nachdem sie ihren Versity-Skandal hatte. Mhm. Wo sie ja, da haben wir, glaube ich, auch nur ganz kurz mal drüber geredet, sie und Felicity Huffman waren da unter anderem mit involviert. Also das war eine ganze Gruppe von Eltern, aber Felicity Huffman und sie waren beide dabei. Und sie sind beide dafür verurteilt worden.
Die ihre Kinder ins College geschummelt haben.
Richtig, genau. Sie haben ihre Kinder ins College geschmuggelt, kann man sagen. Die haben die College, ich weiß nicht, wen sie da, aber
Admission.
Die Admission haben sie bestochen und bei Loughlin war es so, dass beide ihre Töchter dann offiziell eben an der University of California, glaube ich, war das, oder wie heißt die genau, eingeschrieben UCLA. Worden sind, genau, als Ruderinnen. Und die haben beide noch nie, ich glaube, ein Boot von innen gesehen, außer wenn es eine private Yacht ist. Und sie hatte wohl die Admission mit $500,000 bestochen. Und Felicity Huffman wohl auch und andere Eltern auch so. Und dann sind die ja da angeklagt und verurteilt worden und Felicity Huffman und Lori Loughlin waren beide im Gefängnis. Lori Loughlin waren beide im Gefängnis. Felicity Huffman deutlich kürzer als Lori Loughlin, aber auch sie natürlich jetzt nicht so wahnsinnig lang. Ich glaube 5 Monate oder sowas um den Dreh rum. Mhm. Naja, auf jeden Fall am Ende war es dann so, dass sie dann halt jetzt, als sie dann wieder draußen war und so weiter, ihr Mann hat immer zu ihr gehalten und das, ich dachte immer, wow, das wirkt wie eine sehr wholesome und sehr enge, gute Beziehung mit Mossimo Giannulli. Aber jetzt haben sich die beiden getrennt und lassen sich wohl scheiden. Ja, mich wundert es auch ein bisschen, dass das jetzt, also sie ist ja jetzt schon seit längerem, das ist jetzt auch schon wieder 1-2 Jahre her, dass es jetzt irgendwie erst so richtig kriselt, aber naja. Und ja, das ist die Info. Also wir wissen jetzt auch gar nicht, sie haben sich nicht weiter zu geäußert, wieso, weshalb, warum, sondern dass sie jetzt quasi ja im Guten auseinandergehen und sie haben ja auch 2 erwachsene Töchter, also ja. Und sie, also Lori Loughlin, arbeitet sich jetzt langsam wieder zurück. Also sie hat jetzt ihre Rolle aus der, es war eine sehr, sehr erfolgreiche Serie. Also sie war Head dieser Serie When Hope Calls. Da hat sie jetzt wieder Schritte zurückgemacht, weil die haben sie sofort gefeuert, nachdem sie da in den Versity-Skandal halt verwickelt war. Und jetzt hat sie aber auch wieder kleinere Auftritte in anderen Serien gemacht. Und ich hoffe ja inständig so ein bisschen, ich vergebe ihr das. Ich möchte sie bitte wieder in der Hallmark-Serienverfilmung dieser Crime Geschichte sehen. Ich fand sie wirklich immer sehr gut. Ich bin so ein bisschen traurig, dass die nicht mal fortgesetzt wurde. Ich hoffe so ein bisschen leise, dass sie da jetzt wieder zurückkommt. Weil ich meine, Felicity Huffman ist auch zurückgekommen. Ja. Mm. Also sie lässt sich scheiden. Das ist eigentlich die News. So. Die amerikanische Öffentlichkeit, insbesondere die Celebrities, waren dann von dieser ganzen Jimmy Kimmel wurde von Disney kurzfristig suspendiert, / abgesetzt, Fragezeichen, nein, nur suspendiert, Geschichte das hat sie jetzt doch irgendwie alles ziemlich erschüttert. Also ich finde es interessant, dass genau sowas kommen musste, damit sich die Leute plötzlich erschüttert fühlen.
Ja, es muss erst einen von ihnen treffen, das ist doch
ja,
immer so.
Also, ja, schon, aber ich meine, es waren ja vorher auch, also es ist, Jimmy Kimmel ist ja auch schon, nicht Jimmy Kimmel,
der dritte oder vierte oder so.
Ich wollte gerade sagen, wie hieß denn der andere Moderator, dessen Show komplett gecancelt wurde?
Colbert.
Colbert ist natürlich, ja, Colbert ist auch. Aber ich meine, ich hatte dann im Nachhinein gelesen, weil ich kenne mich mit diesem ganzen Moderator ja nicht aus, sowohl Jimmy Kimmel, aber Colbert vor allen Dingen auch, Colbert soll so ein richtiges Arschloch wohl hinter den Kulissen sein. Vielleicht war das die Sympathie, die ihm da entgegenkam.
Jimmy Kimmel soll kein Arschloch sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, also Colbert, ja genau, aber vielleicht war dann die Sympathie
mit Colbert
nicht zugunsten
nicht so groß,
von Colbert.
Das kann sein.
Ja, obwohl ja. er ja auch, weil bei ihm finde ich, ist es ja noch schlimmer, der ist ja komplett gecancelt worden. Während
ja.
Jimmy Kimmel ja wieder zurück auf den Leinwand
konnte. Der sendet
Leinwand
allerdings
konnte.
Ja noch 10 Monate. Und Jimmy Kimmel war dann gleich abgesetzt und hat nicht mehr gesendet. Vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht.
Ja, ja, schon. Und man weiß ja jetzt, also wir hatten ja darüber gesprochen, dass ja dann ganz viele aus Protest auch einfach ihre Disney Accounts,
Abonnement.
Ihre Abos gelöscht haben und zurückgegeben haben, geschlossen haben. Und jetzt hat man eine Info bekommen, wie viele es waren. Und zwar innerhalb von 5 Tagen, also die 5 Tage, wo nicht geklärt war, was mit Jimmy Kimmel passiert, hat Disney 1,7 Millionen in Account Money verloren.
Mhm.
Und 1,7 Millionen für 5 Tage finde ich schon viel.
Mhm. Auf jeden Fall.
Da waren sie so ein bisschen erschreckt, tatsächlich. Es hat sie wohl auch in erster Linie was das Geld, das hier gezogen hat, muss man ja sagen. Und naja, jetzt ist er wieder da. Jetzt muss ich aber dazu auch sagen, also bei aller Liebe, alles Gute für Jimmy Kimmel. Aber Jimmy Kimmel war nie jemand, der sich wahnsinnig kritisch geäußert hat, was Politik angeht. Die haben immer beide Seiten bespielt, sag ich mal, aber der war immer sehr weich gespült. Der war nie, also es ist nicht der hard-hitting Journalist hier, mit wie man da andere Night Talker verkaufen könnte. Und ich habe mir noch gedacht, also wenn Jimmy Kimmel derjenige ist, der hier als großes Paradebeispiel für kritischen Journalismus hochgehalten wird, dann sind wir wirklich in der Scheiße. Also sorry.
Ich glaube, es ist andersrum. Ich glaube, es geht darum, wenn sogar jemand, der so weich gespült ist wie Jimmy Kimmel, und auch einen Mund-Maulkorb kriegt und ein Verbot kriegt, einfach nur aus der Laune heraus, dass Trump denkt, da ist jemand gegen ihn, weil so läuft
der
das ja
jetzt. Der ist gemein zu mir, weil der hat ja wirklich nichts
genau.
Schlimmes gesagt. Ja.
In dem Moment ist jeder dran. Also bei, es ist jeder dran und das könnte man auch schon länger sehen. Ne? Also wenn ICE Leute von der Straße wegschnappt und abschiebt, dann kann theoretisch jeder dran sein, aber wahrscheinlich hat es
ja
für Hollywood
Ausländer.
Dann doch,
ja, ja.
Genau, für Hollywood braucht es dann doch jemanden aus ihrer Mitte und ja, Colbert hat auch nicht gereicht, weil der hat ja wahrscheinlich wirklich was gegen Trump gesagt, aber dass dann tatsächlich jemand, der gar nicht so doll was gegen Trump gesagt hat, trotzdem abgesetzt wird und dass es dann letzten Endes jeden treffen
genau.
kann, genau. Ich glaube, da geht jetzt gerade so ein bisschen.
Alle
so
haben
Riss
um ihre
durch.
Eigene Existenz Angst, genau. Und wer tatsächlich aber auch schon seit Jahrzehnten, muss man ja der Fairness halber sagen, sich politisch engagiert und jetzt tatsächlich auch wieder zur Revolution aufruft, ist Jane Fonda.
Ach,
und
ich liebe Jane Fonda.
Ich wollte gerade sagen, das war genau das Gleiche, wollte ich auch. Du hast mir die Wörter aus dem Mund genommen. Ich so, ich liebe Jane Fonda, genau.
National Treasure habe ich sie genannt auf Blue Sky.
Man darf ja jetzt auch nicht vergessen, die Frau ist ja auch schon über 80, ja. Also ich meine, die hat schon,
ja,
sie hat schon auch einige Jährchen auf dem Buckel, aber die ist definitiv nicht leiser. Und,
nein, und auch nicht weniger radikal als früher.
Ich glaube sogar mehr, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, jetzt ist man in einem Alter, wo man auch sagen kann, jetzt auch alles nach mir die Sinnflut, weißt du?
Ja.
Und zwar hat sie ein Komitee wieder ins Leben gerufen, das ursprünglich von ihrem Vater Henry Fonda ins Leben gerufen wurde. Und zwar eine Gruppe, die nennt sich Committee for the First Amendment. Also Komitee für, oh Gott, das erste Grundgesetz? Oder wie?
Nee, das ist die erste Anheftung zur
ja, also der Anhang
Verfassung,
an die,
der erste
genau.
Artikel, genau.
Ja,
Anhang.
Also der erste Artikel, das war das Wort, genau. Und die Amis sind ja so, denen ist es ja so wichtig mit Free Speech, also Recht auf freie Rede und so weiter. Und das ist ja wirklich, glaube ich, eine der aller wichtigsten Dinge überhaupt. Da ist so ein bisschen auch so das Grundvertrauen oder der eigene politische Wert sozusagen verankert in diesem Free Speech-Ding. Und tatsächlich ist es ein Komitee, das ursprünglich in der McCarthy-Ära gegründet wurde von bekannten Hollywood-Stars damals. Da muss man sagen, die McCarthy-Ära war aber auch eine Ära, wo wirklich taktisch gegen alle vorgegangen wurde, die in Anführungszeichen nicht konform waren.
Mhm.
Was bedeutete, alle, die nicht so waren wie die Regierung. Also im Grunde also so ähnlich wie heute.
Genau, es gab es gab McCarthy, der irgendwie so ein antikommunistisches Komitee ins Leben gerufen hatte und wo Leute, die vor allem, also viele auch aus Hollywood, irgendwie vorgeladen wurden, um dann da so Gesinnungsproben abzusitzen, in denen sie mitteilen mussten, dass sie halt gegen den Kommunismus waren. Und ja, das ging einher mit durchaus mit jüdisch sein, mit schwul sein, mit links sein, mit liberal sein.
Und Leute wurden halt echt auf Blacklists und so weiter gesetzt, auf schwarze Listen. Das hat Karrieren, das hat wirklich Karrieren, also das hat Leben zerstört damals, wirklich. Also die waren auch gar nicht mehr in der Lage, irgendwie auch Geld nur zu annähernd zu verdienen in ihrem Job und so weiter. Und das hatte aber dann auch so ein bisschen so Hexenverbrennungscharakter.
Showprozesse
und sowas, genau. Und das ist die Parallele, die jetzt auch Jane Fonda zieht, was ich sehr interessant finde. Mhm. Und weil natürlich aber auch dieses Komitee, das sie jetzt wieder ins Leben gerufen hat, ursprünglich genau eben in dieser Ära gegründet wurde, um sich gegen die Obrigkeit aufzubegehren. Und sie hat jetzt gesagt, wir haben das Komitee relaunched und dann to pick up the mantle of protecting free speech from a bumbling, foaming at the mouth bully, usurping our government and country, using tactics he learned from Roy Cohn. Also um die freie Rede zu schützen vor einem, oh Gott, wie willst du das übersetzen? Also quasi Idioten, der keine Ahnung hat, was er sagt und ein Bully ist und ja, also Und da hat sich da sehr deutlich geäußert und es haben sich auch schon recht schnell sehr bekannte Hollywood-Persönlichkeiten auch hinter sie gestellt. Also dann sind dann eben so Leute dabei, genau wie Kerry Washington, Natalie Portman, Aaron Sorkins, Spike Lee, Viola Davis, Peter Pascal, Ben Stiller, Whoopi Goldberg, Sean Penn, John Legend, Julianne Moore, Barbara Streisand, Julia Louis-Dreyfus, Ethan Hawke, Billie Eilish, Angelica Houston, Rosie O'Donnell, also das sind alles Namen, die kennt man, ja. Hm. Das sind schon bekannte auch Celebrities. Und ja, also auf die Barrikaden. Ich finde das großartig, ich liebe das. Und sie hat dann ein ganz, ganz langes Statement eben auf ihrem Instagram, also Jane Fonda auf ihrem Instagram rausgegeben, wo sie das alles nochmal erklärt, also wo sie aktuell sind, warum sie dieses Komitee wieder quasi ins Leben gerufen haben und wofür sie stehen und wogegen sie kämpfen. Und diese ganze Erklärung, das sind irgendwie 5 oder 6 so Fotoseiten quasi, der Text ist komplett immer in Weiß, Rot und Blau, also den amerikanischen Nationalfarben. Und ich dachte so, okay, wow.
Ja, drunter macht sie es nicht.
Ja, genau. Und am Ende steht ja noch ganz groß in Solidarity, also in Solidarität zu allen, die quasi davon betroffen sind, das Komitee for the First Amendment. Und ich dachte so, also egal, wie man das jetzt dreht und wendet, ist auch ganz viel Show dabei, muss man schon sagen. Aber ich meine, ganz klar, jetzt musst du die Woge musst du jetzt ausnutzen, wo die Leute auch bereit sind, was zu tun. Und dann musst du einfach die Presse auch generieren, weißt du?
Genau.
Und ich finde das cool. Und es wundert mich, dass jetzt erst jemand auch tatsächlich öffentlich versucht, die Truppen sozusagen um sich zu scharren. Es wundert mich nicht, dass es Jane Fonda ist. So viel dazu.
Wer noch mehr Interesse an der aktivistischen Vergangenheit von Jane Fonda hat, es gibt einen sehr schönen Podcast, der heißt You Must Remember This, in dem Karina Longworth heißt die, glaube ich, die macht immer so kleine Essays und Dossiers über das alte Hollywood und auch das 90er-Jahre-Hollywood, also so verschiedene Zeiten in Hollywood und wie da die Machtmechanismen funktionieren und läuft da einzelnen Leuten hinterher. Und da hat sie eine Serie gemacht, die heißt Jean and Jane, über Jean Seberg und Jane Fonda und erzählt da die Geschichte von diesen sehr unterschiedlichen Schauspielerinnen, die aber beide damit hadern, dass sie irgendwie dass sie mit so einem Sexsymbol-Stempel aufwachsen.
Ja, Barbarella halt, ja.
Genau. Und da erzählt sie sehr viel über die ganzen politischen Antics von Jane Fonda, die ja auch starke Vietnam-Gegnerin ist und Gewerkschaften hochhält. Und also wirklich sehr in die Richtung geht, die McCarthy auf jeden Fall für Kommunismus gehalten hätte. Mhm. So. Nur, dass es dann danach erst ist, so 68.
Also ganz generell, You Must Remember This, auch ein ganz toller Podcast, wenn man sich so ein bisschen auf Old Hollywood interessiert. Ist halt auf Englisch, aber rollt halt quasi komplett Old Hollywood auf. Es gibt natürlich die eher politischen Geschichten, wie jetzt das, was du gesagt hast. Es gibt aber tatsächlich auch einfach Old Gossip. Also das ist mehr so meine Ecke.
Sehr glamourös und auch immer mit so sehr schönem Sound unterlegt. Also wahnsinnig gut produziert. Manchmal schläft man so ein bisschen dabei ein, weil es immer
manchmal
so derselbe,
ist es ein bisschen lang, genau.
Weil es derselbe sonore Tonfall ist und sie ja eigentlich nur ihr Essay vorliest. Du hast ja keinen Gesprächscharakter. Aber wenn man sich darauf konzentriert, dann lernt man sehr viel über Hollywood.
Ja, das und es cool. gibt, glaube ich, auch ein Spin-off, so eine Art True Crime, You Must Remember This, also True Crime in Hollywood, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Also da gibt es so einiges. Ja, wunderbar. Also das jetzt ein Aufruf. Ich hoffe mal, es bleibt nicht nur bei einem Mund, wie sagt man, Mundzeugnis oder wie sagt man denn? Ich kann kein Deutsch mehr heute, egal. Du weißt, was ich meine. So. Ja, dann haben wir noch gute Nachricht. Ich dachte mir, das ist eigentlich eher USA-spezifisch, aber es sind viele Celebrities involviert und das ist grundsätzlich eine gute Nachricht. Wir haben nicht genug gute Nachrichten. Reading Rainbow kommt zurück. Also ein Reading Rainbow Reboot. Sag das dreimal schnell. Und also Reading
dann fällt
Rainbow.
Ein Buch vom Himmel.
Genau. Reading Rainbow ist ursprünglich eine Kindersendung, die im Öffentlich-Rechtlichen bei PBS im USA gelaufen ist. Die über viele Jahrzehnte hinweg Kinder begleitet hat und sie dazu animiert hat zu lesen. Es war eine Zusammenarbeit mit Bibliotheken auch und es gab dann immer so Unterfolgen sozusagen von der Hauptfolge, die dann auf dem offiziellen großen PBC-Kanal gelaufen ist. Und dann gab es lokal nochmal Unterfolgen, die dann eben ihre lokalen Bibliotheken und so weiter mit reingeholt haben ins Boot.
Mhm.
Und das hat halt viele, viele Jahrzehnte viele Kinder begleitet, und dazu animiert, überhaupt mit Lesen anzufangen, sich für Lesen und Büchern zu begeistern. Und der Moderator von Reading Rainbow über viele Jahrzehnte hinweg war Lever Burton, der Schauspieler, den man vielleicht am besten kennt für seine Rolle als Jordi LaForge in Star Trek The Next Generation. Und genau, und dann wurde Reading Rainbow abgesetzt 2007,
glaube ich.
Ja, ich dachte 2005, aber auf jeden Fall in den frühen 2000ern. Und jetzt nach knapp, okay, es ist 19 Jahre her, jetzt rechne mal, 2025 minus 19 ist.
Wir sind 19 Jahre.
2006 war es dann.
Ja, genau.
Ja, dann hast du recht gehabt, genau. Also 19 Jahre später jetzt kommt die Show zurück. Es ist wohl schon mehrfach versucht worden, sie wieder neu zu beleben. Am nächsten sozusagen daran kam Lever Burton mit seinem eigenen Versuch, aber das hat damals nicht geklappt. Es gab dann zwischendurch wohl noch der Versuch, das Ganze wieder so ein bisschen zu rebranden, aber nur als interaktive App. Aber auch das ist irgendwie so ein bisschen vor sich hingedümpelt. Und jetzt kommt die Show aber zurück auf PBS. Und warum ich das auch so cool finde, unabhängig davon, dass ich einfach cool finde, wenn man versucht, Lesen, Bücher, Wissen einfach und auch die Freude an Wissen sozusagen weiterzugeben an die junge Generation. Sowas begeistert mich ja immer. Aber das ist natürlich jetzt auch ein ganz deutliches FU an die Präsidentschaft, die genau das Gegenteil macht, die Bücher verbietet, die Bücher entfernen lässt, die das offizielle Funding für öffentliche Projekte wie Bibliotheken eben streicht und lauter so Geschichten. Also es ist eigentlich genau das Gegenteil. Und deswegen finde ich es auch nochmal extra großartig, dass jetzt einfach damit auch ganz deutlich ein Zeichen gesetzt wird. Und der neue Moderator von Reading Rainbow ist
Michael
Threats, oder Threats.
Genau.
Er wird also nur Michael genannt, genau. Und das Ganze wird aber tatsächlich auf YouTube stattfinden. Also das ist schon PBS, aber das wird quasi auf dem PBS-Kanal auf YouTube stattfinden. Der ist frei zugänglich, aber das ist auch so ein bisschen jetzt, ja, PBS ist öffentlich-rechtlich, also der wird nicht geschlossen. Aber
Anders als unsere Öffentlich-Rechtlichen wird er direkt vom Staat bezahlt. Ich glaube, Trump kann direkt Einfluss nehmen darauf.
Na, aber es war
PBS
ja jetzt so gewesen, dass PBS
nicht,
ja schon ganz oder? Viel Geld gestrichen worden ist und dass da jetzt aber, soweit ich es mitbekommen habe, ja doch private Donations eingegangen sind in den Kanal.
Okay.
Und außerdem haben die jetzt einen neuen Vertrag mit Netflix. Also PBS hat jetzt einen extra Vertrag mit Netflix, zum Beispiel für die Sesamstraße, was bedeutet, dass die kommenden Sesamstraßen Seasons alle zuerst auf Netflix laufen, bevor sie dann ins öffentliche Programm rausgehen. Also die kommen schon raus auf das öffentliche.
Ist auch nicht so geil.
Aber halt, nein, aber halt ein halbes Jahr später. Aber, aber das Gute daran ist halt, dass das PBS das Geld gibt, das sie brauchen für die anderen Dinge. Weil ich glaube, also und das würde ich dann echt in Kauf nehmen, weil ich sage mir, es ist zwar blöd, dass die dann so eine bevorzugte Stellung haben. Aber ganz ehrlich, wenn das dazu führt, dass PBS alles andere machen kann, was sie sonst nicht machen könnte, weil eben die Gelder gestrichen worden sind, dann lasse ich mir das gefallen. Deswegen fand ich es damals ganz gut, dass Netflix eben diesen Extra-Vertrag mit PBS gemacht hat. Vor allen Dingen für die Sesamstraße.
Ja.
Naja, und das ist jetzt eine von diesen Projekten. Und wie gesagt, es kommt bald raus. Und ich finde eigentlich es ganz smart zu sagen, wir gehen dahin, wo die in Anführungszeichen Kids von heute unterwegs sind und die sind halt nur mal auf TikTok und auf was weiß ich wo noch und YouTube und wo nicht alles unterwegs und dann begegnet man ihnen da, wo sie sozusagen sozusagen schon sind, ja. Deswegen finde ich zu sagen, wir gehen auf TikTok jetzt gar nicht so schlimm. Ja, und
er
also,
kommt von TikTok, aber das Video, die Sendung kommt auf YouTube.
Genau, genau. Ja, aber ich glaube, also TikTok ist nicht das Format für so eine Sendung. Da muss man, ich glaube, da ist YouTube schon sinnvoller. Aber ich denke, die werden bestimmt auch einen TikTok-Kanal haben, wo sie dann so Kurzvideos und so weiter posten werden.
Ich wünsche mir einfach, dass keine Kinder TikTok gucken, weil das ist mit seiner Dopaminstruktur so eine gruselige Vorstellung, aber es gibt bestimmt viele Kinder, die TikTok gucken.
Ich denke auch, ja. Naja, also auf jeden Fall, das ist eine gute Nachricht. Und es gibt einen Podcast von Lever Burton, den ich schon seit langer Zeit bei mir im Podcatcher habe. Das ist quasi Reading Rainbow für Erwachsene. So hat man es zumindest damals ein bisschen gemarketingt. Und zwar Lever Burton, der ja auch bekannt ist dafür, dass er selber ein großer Leser ist und Literatur ganz generell mag und so, hat einen Podcast, wo er quasi Kurzgeschichten von aktuellen Autoren, die er selber sehr liebt oder entdeckt hat oder die aktuell gerade in sind, vorliest. Das heißt aber halt quasi Kurzgeschichten natürlich für Erwachsene. Und deswegen wurde das damals so ein bisschen verkauft, also Reading Rainbow für Erwachsene. Der heißt Lever Burton Reads. Genau.
Ja.
Und dann kommen eben die verschiedenen Sendungen und so weiter, die verschiedenen Stories. Und da sind auch schon ganz, ganz viele online, weil das jetzt auch schon seit einiger Zeit macht. Und das lohnt sich wirklich. Also es macht sehr viel Spaß. Ist natürlich Englisch. Das heißt, wenn man da, das muss man schon können. Und die Stücke sind alle immer so, ich sag mal, zwischen 40, die meisten sind zwischen 40 und 60 Minuten lang. Und da sind bekannte Autoren dabei, aber auch wirklich Leute, die man gar nicht so richtig kannte oder kennt oder ganz junge Autoren. Also es lohnt sich. Ja. Gut. Das war eine positive Nachricht. Also yay, mehr Bücher, sage ich nur. Kurze Frage. Hat Alexander Skarsgård sich als Bi geoutet? Fragezeichen.
Ja, nach dem, was ich da gelesen habe.
Ich sehe das auch
habe,
so,
ja.
Oder? Genau, ich bin ja. So gut, dass wir beide uns einig sind. Also und zwar war das nur so in einem Nebenbeisatz, wo alle so, oh mein Gott. Also, Alexander Skarsgård hat ein Interview gegeben zu einem Film, den er jetzt rausgebracht hat. Und in diesem Film, glaube ich, gibt es eine Male-Male-Romance, wenn ich mich nicht täusche. Also ich habe mich da nicht so richtig mit beschäftigt.
Es ist ein Film, der in der Motorradszene, in der schwulen Motorradszene spielt und er ist der Daddy und hat einen jüngeren Freund.
Ah, okay. Ja, und
ich kann es nicht erwarten, dass der im Kino ist.
Okay. Ehrlich gesagt klingt das gut. Und in einem Interview hat er wohl gesagt, ich zitiere, also da ging es eben um den Film und die Rolle und so weiter. I found that in this case it's not really relevant what my background is. I mean, I do have a kid, but what I've done in the past, who I've been with, men, women, to me, what was important was that this felt like an opportunity to tell a story about a subculture I hadn't seen portrayed this way with so much authenticity. Schwieriges Englisch. Also er meinte, also bezüglich auf die Rolle und so weiter, dass es für ihn hier gar nicht darum geht, was der Background der Geschichte ist, sondern ja, ich habe ein Kind, aber was ich in der Vergangenheit gemacht habe, ob ich mit Männern war oder mit Männern oder mit Frauen zusammen war, für mich ist es wichtig, dass ich die Chance habe, eine Geschichte zu erzählen aus einer Subkultur, die bisher so noch nicht auf der Leinwand gezeigt wurde und das mit so viel Authentizität wie möglich. Und dieser Halbsatz mit, ja, ich habe ein Kind und in der Vergangenheit war ich halt mit Männern und mit Frauen zusammen, aber das ist hier das Wichtige. Das Wichtige ist das. Und alle so, oh mein Gott, hat er eben gerade gesagt, er war mit Männern und mit Frauen zusammen? Was ist so, Ja, und daraufhin sind alle irgendwie ausgerastet, haben gesagt.
Let me get back to what you said 2 seconds
genau,
before.
Und alle so, Alexander Skarsgård is my B-King, weißt du so. Also ja, es war sehr amüsant, das zu beobachten, wie da alle implodiert sind. Und das allerlustigste für mich, ehrlich gesagt, war, als ich das gelesen habe. Ich hatte das gesehen und unter dem, also das wurde vertweetet und unter dem Tweet habe ich mir dann die Kommentare durchgelesen. Es war, also normalerweise ist das ja mein Fehler, aber in dem Fall musste ich so lachen, weil ich habe dann einfach unten drunter in die Kommentare geguckt und ungelogen, ich glaube, die 250 Kommentare unter diesem Tweet ließen sich alle mit einem Satz zusammenfassen. Yeah, he's Scandinavian. Und ich habe so gelacht. So, ja, er ist halt Skandinavier. Und ich dachte so, geil, ihr wart alle in einem anderen Skandinavier als ich. Also ehrlich, ich habe so gelacht, so wirklich dieses Schulterzuckende, na, der ist halt Skandinavier. Also nach dem Motto, dieses Skandinavier, dieses für den eh alles egal.
Die sexually haben da,
genau, die sind da, genau, die sind da, die haben da nur Sex in alle Richtungen überall. Und ich so, Moment mal, das war aber nicht das Skandinavien, das ich erlebt habe. Zugegebenermaßen muss man ja schon sagen, dass die meisten Skandinavier, ich kann jetzt nur von Schweden sprechen, aber so ganz generell natürlich, also als persönliche Erfahrung, aber natürlich generell gilt das für ganz Skandinavien, die sind da doch recht unkompliziert, was Sexualität und sexuelle Orientierung angeht und sehr offen auch, was Beziehungen in alle Richtungen angeht, sozusagen. Hm. Und ich musste aber so lachen, weil ich las dieses, yes, of course, he's from Scandinavia, yes, he's Scandinavian. Und ich dachte so, geil. Also wirklich so durch die Bank weg wiederholte sich das die ganze Zeit. Und ich dachte so, okay. Also es war ja schon länger die Gerüchteküche, dass er wahrscheinlich bi ist. Und jetzt hat sich's quasi bestätigt durch den Halbsatz und alle so, oh mein Gott, er hat's bestätigt. Aber er hat's ja, es ging auch gar nicht darum, hier irgendwie, er kam auch nicht, ist jetzt nicht, also es ist kein Coming Out, es ist einfach nur so ein Nebensatz, ja. Ich finde es irgendwie gut, dass es einfach mal so nebenbei gefallen ist und es geht aber eigentlich um was ganz anderes in dem Artikel.
Joa. Ja, finde ich auch. Um den Film halt, den, wie gesagt, ziemlich spannend aussehend finde. Ich habe gerade nochmal geguckt, das ist keine Daddy-Son-Beziehung. Sein Freund ist, glaube ich, nicht so viel jünger als er, sondern Dom Sub, dafür stand das DS.
Ah, okay. Ja, okay, gut, aber also Daddy-Son kann durchaus ja auch Dom Sub sein.
Genau.
Aber es muss nicht.
kann eine ähnliche Machtdynamik sein. Genau.
Ja, ja.
Der Trailer sieht spannend. Auf jeden Fall sehr gut aus.
Also das war ein unerwartetes Coming-out diese Woche, was eigentlich ein Coming-out war.
Ah, fällt mir gerade noch ein, vielleicht sollte man nochmal True Blood gucken unter diesem Vorzeichen.
Ich habe True Blood ja nie gesehen, aber ich hatte nicht in True Blood.
Ich kann
das
sehr empfehlen.
Also ich weiß halt nur, dass True Blood sehr viel Eye-Candy hat.
Ja, ich bin sicher, das hat auch in der Fanfiction-Szene extrem eingeschlagen. Kann ich mir richtig gut vorstellen. So viel Eye-Candy, wie das hat.
Absolut, aber
und
es ist halt
so viele Slash. Nee, genau, aber kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und die hatten doch auch on-canon diverse ja.
Hatten sie auch.
Okay, gut.
Male-Male-Beziehungen, meinst du?
Genau.
Ja.
Verlobungen. Jamie King hat sich verlobt. Schauspielerin, die man kennen könnte, zum Beispiel aus Heart of Dixie und anderen Sachen, aber Heart of Dixie, glaube ich, war somit das Bekannteste. Die hat sich jetzt verlobt. Es gibt keine Bilder oder so. Sie hat es halt nur in dem Interview bestätigt. Ich fand es nur so weit interessant, weil sie ja letztes Jahr noch einen riesen Schlammschlaf gegeben hat mit ihrem Ex-Mann. Die haben ja auch gemeinsame Tochter, der halt, sie hat ihrem Ex-Mann halt vorgeworfen, er würde sie schlagen und ihr Ex-Mann hat ihr vorgeworfen, sie wäre drogensüchtig und nicht in der Lage, sich überhaupt um ein Kind zu kümmern. Und dann musste sie ja auch, dann hat er ja aber auch das alleinige Sorgerecht zugesprochen bekommen und sie musste dann so ein Rehab-Programm durchlaufen und so. Also das scheint wohl doch ein bisschen was dran zu sein, also gewesen zu sein. Hm. Und jetzt aber, oder ich glaube, sie haben sogar zwei Kinder. Naja, und jetzt aber ist sie wohl wieder auf dem guten Weg und hat sich verlobt. Und dann dachte ich mir, ach gut für sie, ja.
Dann hat Selena Gomez geheiratet.
Ja, ich habe gelesen, 4 verschiedenen Ralph Lauren Outfits. Wir haben aber nur 3 gesehen. Vielleicht waren es dann auch nur 3. Also die Angaben gehen auseinander. Ja, also für mich war das überraschend, dass die Hochzeit jetzt plötzlich so plötzlich da war, weil wir wussten, sie bereitet die Hochzeit vor. Aber ich habe gedacht, es dauert mindestens noch ein Jahr, bis die kommt.
Ja, da dachte ich auch, das wird irgendwie so Dubai-Ausmaße annehmen und jetzt ist es eher so eine Backyard-Wedding, habe ich den Eindruck.
Naja, also klein war sie jetzt nicht, sie hatten schon 120 Gäste, aber für eine Hollywood-Celebrity...
Auf den Fotos sieht man das nicht.
Für eine Hollywood-Celebrity-Hochzeit sind 120 echt gar nichts. Also ich war auch schon auf Hochzeiten mit 100 oder 120 Gästen und das ist eigentlich nicht so viel, ja? Also im Verhältnis. Naja, und genau, also sie hat in L.A. geheiratet, wohl mit sehr schönen, schönen Plätzchen haben sie sich da ausgesucht. Das Ganze war organisiert von der gleichen Wedding Plannerin.
In Santa Barbara, oder? Dachte immer, das ist ein eigener Ort.
Ist es auch. Wenn es Santa Barbara war, ist es definitiv auch.
Ja.
Okay, dann danke dir für die Korrektur. Also auf jeden Fall nicht weit weg von zu Hause, so. Und die gleiche Wedding Plannerin, die auch Justin Biebers Hochzeit damals mit Hadid geplant hat, hat jetzt diese Hochzeit auch geplant. Und es sieht wirklich so aus, als hätten die beiden zwar natürlich die wichtigen Entscheidungen beschlossen, aber haben dann sonst alles abgegeben an die Wedding Plannerin. Und das macht natürlich das Ganze weniger stressig.
Mhm.
Ja, und dann, wie gesagt, sie hatte also Ralph Lauren Outfits Design bei Ralph Lauren Hochzeit Outfits 3 Stück. Alle 3 haben wir auch gesehen. da kommen wir gleich zu, vielleicht, was wir davon halten. Was ich noch ganz süß fand, war ihr Opa mütterlicherseits, also ihr Großvater hat sie wohl zum Altar geführt. Sie selber hat mit ihrem leiblichen Vater wohl keinen Kontakt, hat ihn auch nicht zur Hochzeit eingeladen. Aber ihre Mutter war da mit ihrem neuen Mann und wie gesagt, ihr Opa. Und was ich ganz süß finde, war die Begründung, dass sie gesagt hat, sie wollte ihrem Opa die Chance geben, sie zum Altar zu führen, weil nämlich damals ihre Mutter nach Las Vegas durchgebrannt ist und ihr Vater da nie die Chance hatte, seine Tochter zum Altar zu führen. Und seit Jahren, dass so ein Ding in der Familie ist, dass immer gesagt wurde, ach ja, ich wollte dich immer nur einmal zur Hochzeit führen und dann bist du durchgebrannt. Und deswegen hatte sie gesagt, sie findet es ganz schön jetzt, um so einen Zirkelschluss für die Familie sozusagen auch zu geben, dass jetzt sie diejenige ist, die dann der Opa zum Altar führen kann.
Das ist ja schön.
Damit er so seinen Moment auch hat. Das finde ich auch sehr schön. Fand ich sehr, sehr niedlich. Ja, und ich finde auch irgendwie so normal, weißt du, so als Familie so. Ich kann mir das auch so vorstellen, wenn die zusammenkommen, weißt du, und dann ist der Opa wieder dabei und dann, keine Ahnung, fangen die Thanksgiving oder so und dann kommt die Sprache irgendwie auf Hochzeit oder was auch immer und dann der Opa, der immer in seiner Ecke grubbelt, sagt, ja, ich hätte dich ja zum Altar geführt, aber, weißt du, so. Also ich kann mir das so richtig vorstellen. Und also das zum Beispiel fand ich ganz niedlich und es waren natürlich auch ganz viele Celebrity-Gäste da, also klar, Taylor Swift war da, aber ohne Travis, der hat sich auf sein Spiel vorbereitet, was ja verständlich ist, das ist dann halt einen Tag später gewesen, da kann man dann, glaube ich, einen Tag vorher auch nicht wirklich feiern. Und dann waren, Paris Hilton war da und, warte, wen habe ich hier noch? Ed Sheeran war wohl sowas wie ihr Best Man, also beziehungsweise, es waren Ed Sheeran und Taylor Swift, die beide sozusagen die Funktion von Maid of Honor und Best Man irgendwie hatten. Und die beiden haben auch Reden gehalten bei der Hochzeit.
Ja.
Und jetzt muss man aber auch sagen, dass Benny Blanco, den sie ja geheiratet hat, der kommt ja auch aus der Musikbranche. Also er ist Produzent und sie ist halt Sängerin. Und deswegen ist auch klar, dass dann halt, gut, Taylor Swift und Ed Sheeran sind ja auch beide Musiker und das sind auch Leute, mit denen Benny Blanco gearbeitet hat. Also das ist nicht nur so, dass der Kontakt über Selena Gomez kam, sondern der war auch schon vorher da sozusagen. Ich wusste gar nicht, dass Ed Sheeran so eng ist mit Benny Blanco, aber okay. Ebenfalls da waren natürlich, wie wir uns das schon gedacht haben, Martin Short und Steve Martin, die ja zusammen mit Selena Gomez in Only Murders in the Building spielen. Und es ist auch nicht bestätigt, was die eigentlich gemacht haben, aber Selena Gomez hat in einem Podcast gesagt, also beziehungsweise auch in der Drew Barrymore Show wohl, dass Marty wohl eine Rede geben wird, also das ist zumindest angedacht, und Steve wird wohl sein Banjo auspacken. Aber ob das dann wirklich auch so gewesen ist auf der Hochzeit, das wissen wir nicht, aber das hatte sie so quasi schon angedacht.
War Meryl Streep da?
Weiß man nicht, aber ich vermute mal, wenn Martin Short da war, war Meryl Streep bestimmt auch da. Aber das weiß man nicht. Ja, das ist, also es sind viele Details, sind einfach, weiß man halt einfach nicht. Was ja auch okay ist. Und genau, und Paul Rudd war zum Beispiel auch da. Und ja, was habe ich hier noch? Ashley Park. Und sie macht ja auch gerade dieses Reboot von Wizards of Waverly Place. Da hat sie dann auch ihre Co-Stars mit eingeladen und so weiter. Also ja, es war eine gute Mischung wohl. Und das ist, glaube ich, so das, was man weiß. Mehr weiß man nicht. Also die Leute haben dann halt gesagt, es war sehr schön, es war entspannt, es war gutes Essen, es war tolle Musik. Alle haben gefeiert, aber mehr weiß man nicht. Es war irgendwie so ein Zwischending. Also sie haben jetzt die Hochzeit nicht an die Vogue Wedding verkauft. Aber sie haben auch nicht, also sie haben einige Fotos haben sie verkauft, aber die Hauptfotos, die haben sie selbst eingestellt auf Instagram. Also deswegen hat es so einen privaten Touch auch. Ich muss dazu aber auch sagen, liebe Selina, du sahst wunderschön aus, aber sie hat über die Wedding-Fotos, die sie dann eingestellt hat, so einen echt schrecklichen Weichmacherfilter gelegt.
Ja, so ein Vaseline-Filter.
Oh, schlimm. Ich finde den so schlimm. Und ich hab euch eine Variante ohne den Weichmacherfilter reingestellt, weil irgendeine gute Seele auf Twitter gesagt hat, Leute, ich kann diesen Filter nicht ertragen. Hier sind die Bilder ohne Filter. Und ich so, Gott sei Dank. Und ohne Filter sehen die so viel besser aus. Also ehrlich, ich meine, das ist natürlich jetzt so, sind die nicht beabsichtigt gewesen. Also da hat einer dann selber Hand angelegt, ja. Aber Selina wollte die ja mit Filter drin haben. Ich finde die schlimm. Also diese Filterbilder wirklich, uff.
Ja, der Filter ist komisch.
Nichtsdestotrotz, übrigens noch als kleinen Fun-Fact am Rande, fand ich eigentlich ganz lustig, und zwar Selena Gomez und Taylor Swift und so weiter, die haben ja schon eine sehr, sehr lange Geschichte, alle waren ja irgendwie Kinderstars, Selena Gomez ja bei The Wizard of Waverly Place und so weiter, und da war ja dann auch noch so Disney involviert, Miley Cyrus war ja damals auch so in dieser Riege und Demi Lovato auch und so weiter, und die ganzen, wie heißen die von der Band, die drei Brüder?
Die Hansons wollte ich gerade sagen.
Nee, nicht die Hansons, nein, die Hansons nicht, so früh war es nicht. Die,
Nick.
die Jonas Brothers, genau. Also die Jonas Brüder. Und es gibt ein Bild, da sind die drei Jonas Brüder drauf. Demi Lovato, Miley Cyrus und Selena Gomez. Und jemand hat dazu geschrieben, dieses Bild hat 6 Hochzeiten, 2 Scheidungen, eine gescheiterte Verlobung und 5 Kinder. Und ich dachte so, geil, ich liebe es. Genau so ist es. Naja, also das nur als kleinen Fact am Rande, das fand ich eigentlich ganz lustig. Gucken wir uns nochmal an, was für Outfits sie getragen hat. Also es waren alles weiße Outfits, also sehr gekodet, ist ja klar, sie war ja auch eine Braut.
Klassisch sozusagen.
Genau, auf ihrem Instagram kann man sich das alles angucken. Also da gibt es noch und nöcher Bilder und ich kann auch gar nicht zu allem verlinken. Ich verlinke euch halt mal zu einem Teil. Es gibt einen Eintrag, wo man ganz gut alle Kleider sehen kann. Und jetzt muss ich gerade mal selber schauen. Moment.
Also ich sehe nur ein Kleid in dem langen Eintrag mit dem Filter.
Nein, das ist nämlich nicht das. Das ist das erste. Das ist das Kleid, das sie angehabt hat, als sie, also es waren die ersten Bilder, die sie eingestellt hat. Das hat sie angehabt, als die eigentliche Verlobung, also als die eigentliche Trauung dran war. Hm. Da können wir ja drüber sprechen. Das ist ein Neckholder-Kleid. Ich, wie gesagt, ich bin ja kein Fan von Neckholdern, aber okay.
Ich finde es sehr schön.
Aber das, genau, aber ich wollte gerade sagen, das gefällt mir tatsächlich auch ganz gut. Es ist nicht groß ausgestellt oder so und es sieht aus, als wäre es Seide. Also es hat so ein bisschen, finde ich, Old Hollywood-Style.
So ein Schimmer. Ja.
Genau. Ja gut, das ist vielleicht auch der Vaseline-Filter. Es ist halt, hat halt Old Hollywood-Style so ein bisschen und einen sehr, sehr langen, breite Schleppenteil. Also wie gesagt, ich finde, sie hat wahnsinnig, also ganz ehrlich, Make-up und Hair on point. Wow. Mhm. Also vor allem das Make-up sieht großartig aus.
Ja,
es gibt
sie
noch
sieht
ein,
richtig gut
es
aus.
Es gibt noch einen extra Eintrag, wo man das Make-up sieht, wo sie Werbung macht für das Make-up-Kit. Also ich denke, da wird sie auch noch ein bisschen was bezahlt bekommen haben für. Aber da gibt es Bilder von ihr, wo man halt nur das Make-up sieht und wow. Wow, wow, wow. Also on point, wer auch immer das gemacht hat.
Ich liebe das ja immer, wenn da so Werbung für so ein Kit gemacht wird und dann ist das eigentliche Make-up auf gar keinen Fall mit diesem Kit gemacht worden.
Naja gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Und dann gibt es, genau, also das, aber das ist wirklich, also toll, gefällt mir richtig gut. Wenn du runtergehst in Instagram auf den Post, der rechts neben dem Post ist, wo sie die schwarz-weiße Tüte hochhält. Da ist sie so, da hat sie so die Hände vor und dieses, da sind alle anderen Outfits auch drin. Also das eigentliche Hochzeit-Outfit, wie gesagt, Neckholder-Kleid, leicht ausgestellt mit ganz, ganz breitem Schleppenteil und langer Schleppe, sieht sehr gut aus. Das war das eigentliche Hochzeitskleid.
Hier wollte ich noch bemerken, dass sie einen Strauß mit Maiglöckchen hat,
ja.
Wo ich dachte, wo hat die denn um diese Jahreszeit Maiglöckchen? Ja.
Gewächshaus.
Meine.
Das ist übrigens, ich möchte auch einen Strauß mit Maiglöckchen haben, wenn ich mal heiraten sollte. Ich habe
die
ja ehrlich gesagt
schön,
aufgegeben,
ja.
Dass ich in meinem Leben nochmal heirate, aber wenn ich nochmal heiraten sollte.
Willst du Maiglöckchen oder Lilie Convaille?
Was ist der Unterschied?
Ich glaube, das sind diese.
Ständig, glaube ich. Lily of the Valley?
Genau.
Ist der englische Name für Maiglöckchen, soweit ich weiß.
Ja, vielleicht stimmt's auch. Es gibt noch so welche, die so einen längeren Stängel haben, wo dann die Glocken direkt hintereinander drauf sitzen. Und es ist immer schwer auseinanderzuhalten. Ich kenne in Schweden Lilje Convaille, aber ich glaube, das sind keine Maiglöckchen.
Soweit ich weiß, sind das Maiglöckchen.
Okay, na gut, dann bringe ich
mich. Aber ich würde mich auch eines anderen belehren. Ich möchte auf jeden Fall gerne Maiglöckchen haben als Hochzeitsstrauß. Das hat mich irgendwie, weil die Blume ist halt einfach, aus diversen
giftig.
Gründen für mich, ja, die ist giftig, die ist aus diversen Gründen für mich sehr wichtig und deswegen war mir klar, dass ich das gerne, ich hätte das gerne so und als ich dann gesehen habe, dass sie diesen schlichten dieses Linienbouquet hatte, ich fast geheult. Das hat mich so getroffen, ich war so, oh mein Gott, weil man es auch so selten sieht, es war dann doch, also das Kleid war super luxuriös und alles, aber dann dieser schlichte Strauß dazu, also
ja,
das fand ich sehr
schön. Das gefällt
schön.
Mir auch, also dass das einfach so eine Waldblume ist, ne? so ein ganz einfacher gepflückter Strauß,
ja.
Fand ich auch super.
Dann gibt es das zweite Outfit, ist ein komplettes Spitzenoutfit, sehr, sehr durchscheinend, auch wieder tatsächlich Neckholder-Kleid. Aber das entspricht jetzt so ein bisschen mehr den, ich sag mal, heutigen Standards von moderner Hochzeitsmode, die ja oft sehr durchscheinend ist, mit so einem Bodys, der ja auch dann durchscheinend ist und so weiter, und einem langen Rock-Kleidteil, aber alles durchscheinende Spitze, auch wieder mit langem Schleier und alles großer Schleppe und so weiter. Aber es hat dadurch, dass es halt alles so durchscheinend tüllartig ist, so ein bisschen so einen Feencharakter, finde ich.
Ja.
Also es sieht toll aus. Und ich, das ist große Spitze und ich mag ja keine große Spitze. Aber
das
und
sagst
ich mag,
du jedes Mal.
Ich mag keine
dann
große
sagst du,
Spitze.
Aber dieses
und
Mal
ich
schon.
Mag keinen Neckholder, aber das sieht toll aus. Ich bin also, ich den Neckholder finde ich immer noch nicht so toll. Aber an ihr sieht es halt super aus.
Ja,
also da bin
wirst
ich
du langsam weich gegenüber großer
ja,
Spitze.
Ich muss es immer wieder betonen. Aber ganz ehrlich, die Nahaufnahme der großen Spitze ist hässlich wie die Nacht. Also von weitem sieht es super aus, aber von nah hat es halt echt Gardinen-Vibes. Es geht halt leider
nicht anders. Finde ich nicht. Also gerade, weil sich das so überlagert und weil da auch gar kein Stoff drunter ist, sondern weil es wirklich so eine Maschen ist.
Ja, sieht ehrlich
so
aus wie ein Fischernetz.
Wie ein Fischernetz und da ist dann die Spitze drauf genäht, ja. Dadurch hat das so ein, es hat fast Kostümcharakter oder so. Mhm. Sieht irgendwie ganz interessant aus.
Das ist das zweite Outfit und dann haben wir noch das dritte Outfit.
Ja.
Das sieht man nicht ganz so deutlich, aber das ist mehr so, ich weiß gar nicht, wie will man es sagen, vielleicht so 60er Jahre
A-Line?
Inspiriert. Ja, A-Line, tatsächlich mit ausgestelltem Rock. Es hat, sieht so ein bisschen aus wie diese Rock'n'Roll-Röcke aus den 50ern.
Ja, stimmt,
aber ein Tick
genau.
zu lang. Also nicht an, bis
Tick
an die Knie,
lang.
Sondern tatsächlich bis zum Knöchel runter.
Ja, und viel fließender. Nicht so steif, sondern ganz fließend. Und ich finde auch so einem, sieht aus wie aus Baumwolle oder so einem ganz matten, ganz dünnen Stoff. Ein bisschen wie das, wo man...
Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, deswegen können wir das so schlecht sehen.
Es gibt ja noch ein Farbbild später hinter dem Kuchen.
Und es ist aber so, dass
nicht knitterfrei.
Ja, und ich glaube, es ist ein Sweetheart-Neckline. Man kann es so schlecht sehen, aber es ist so um die Schultern gewunden. Und
ja.
Aber es passt so zu dem Stil dazu. Und auf dem Bild trägt sie auch keine Schuhe. Und ich bin gerade ein bisschen überrascht. Die hat voll die großen Füße. Ich würde gerne wissen, was für eine Schuhgröße sie trägt.
47.
Ist ehrlich gesagt, sieht es mindestens mal aus wie 45. Dann gibt es hier ein ganz kleines Küchlein. Ich glaube nicht, dass das die Hochzeitstorte war. Es war vielleicht nur so eine Amuse-Bouche.
Vielleicht hat jeder so einen gekriegt.
Es sieht so aus, als wäre auf jedem Tisch.
Ich würde sagen, das ist die Hochzeitstorte.
Aber die reicht doch nie für 120 Leute.
Ja, vielleicht ist das ihre eigene, von der sie sich dann auch ein Stück einfrieren
oder das
so.
Kann, vielleicht ist es eher das, oder vielleicht ist es die oberste Etage.
Also
sein. Vielleicht hat das mehrere Etagen gehabt und das ist die oberste Etage. Das könnte sein, weil da ist nämlich auch das so ein kleines Plastikpärchen, also Just Married quasi drauf. Das könnte sein, ja. Ach ja.
Die Torte sieht auch aus wie direkt aus den 60ern. Ich habe irgendwo
sehr, sehr
gelesen,
simpel, also einfach weiß und weiß.
Ich habe irgendwo gelesen, dass sie ein kleines mexikanisches Unternehmen damit beauftragt hat, die Hochzeit zu organisieren. Das fand ich sehr sympathisch.
Ja, nicht die Hochzeit, sondern die Hochzeitseinladungen.
Ah, okay.
Also die Hochzeit selber ist von der Weddingplanerin organisiert worden, die auch Justin Bieber hatte. Aber die Hochzeitseinladungen sind gemacht worden von einem kleinen mexikanischen Unternehmen.
Aber die Weddingplanerin wird ja selber auch nicht den Kuchen gebacken haben oder so. Da
ja,
hast
ja,
ja
also
immer noch
sie,
so zuliefernde
sie haben,
Unternehmen.
Genau, sie haben wohl verschiedene Dinge ausgelagert an kleinere mexikanische Unternehmen. Mhm. Unter anderem eben auch die Hochzeitseinladungen. Da habe ich auch ein Bild für euch parat, das ich euch hier mit in die Shownotes packe. Die finde ich auch ganz süß eigentlich. Das ist ja so, ich weiß nicht, Kartonage. Es sieht ein bisschen wie hellblau aus. Man kann so ein bisschen schlecht sehen und hat dann in Goldbeschriftung, haben die dann ihren Namen drauf und was ich daran so geil finde ist Together with their families Selena Marie Gomez und Benjamin Joseph Levin cordially invite you to their wedding bla bla bla. Entschuldigung bitte, heißen die beiden etwa Maria und Josef? Willst du mich
geil.
Verarschen? Das gibt's doch gar nicht, oder? Sie hat als Zweitnamen Marie und er hat als Zweitnamen Joseph.
Das
doch gibt's
schön.
Doch nicht.
Kommen wahrscheinlich beide aus sehr katholischen Familien.
Ja, aber ich habe das gelesen und dachte, Entschuldigung bitte, aber was? Das war wirklich lustig.
Dann wird die Endzeit jetzt wahrscheinlich eingeläutet
genau.
durch ihr Baby, wenn dann Jesus wiederkommt.
Ja, wahrscheinlich. Also am
Wir
27.
Wir können es nicht erwarten.
Am 27. September haben sie geheiratet. Und was ich noch sehr süß finde, ist, das ist also wie so eine Kartonkarte im Grunde. Und dann ist es einmal so umgeklappt, dann haben die ein eigenes, so wie Royals, haben die sich ein eigenes...
Monogramm?
Monogramm, dankeschön. Oh.
Das, was man ins Handtuch steckt.
Genau. Die haben sich ein eigenes Monogramm entwerfen lassen mit ihren Anfangsbuchstaben, also S und B, so ineinander verschnörkelt. Das ist vorne auf die Einladung drauf gedruckt. Und dann haben sie da so ein paar Blümchen und dann haben sie das mit goldenem Wachssiegel festgesiegelt. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Siegel. Ich versiegel ja meine Weihnachtspost auch immer. Und deswegen bin ich da ganz begeistert. Ich liebe diese Einladung.
Hübsch.
Ja, die ist wirklich hübsch. Und ich finde sehr stilrein und sehr einfach, aber elegant. Also es gefällt mir richtig gut. Ja. Benny Blanco hat auf seinem Instagram auch ein Foto gepostet von den beiden. wo er dazu geschrieben hat, da sitzen die zusammen auf dem Sofa und checken irgendwie gerade ihr Handy oder so. Und dann hat er drunter geschrieben, er hat eine Real-Life-Disney-Princess geheiratet quasi. Also er hat eine echte Disney-Prinzessin im echten Leben geheiratet, was ich ganz niedlich finde. Und auf dem Foto kann man wohl ein Detail sehen, das habe ich jetzt so nicht gesehen, aber ich denke mal, es wird wohl stimmen, dass sie wohl auf dem Bodice von diesem Outfit, das war dieses zweite Outfit mit der Spitze, da ist wohl an der Herzstelle ein gemeinsames Herz drauf gestickt mit ihren und seinen Initialen. Was ich so als kleines Detail sehr süß finde. Und es gibt noch ein weiteres Detail. Und zwar in diesem Foto, das er eingestellt hat, da gibt es noch ein zweites Bild, da sieht man die Eheringe. Er hat einen ganz simplen goldenen Ehering und sie hat quasi einen zusätzlichen Ring, den sie mit an den Verlobungsring ranmacht. Es gibt dann den Gesamtring sozusagen. Das heißt, sie hat eben diesen großen Stein vom Verlobungsring und dann hat sie aber noch einen zweiten Ring mit so Diamantschiene und so weiter, der das Ganze dann vervollständigt und dann ist es ein großer Ring. Und er hat zwar nur einen simplen Goldring, aber es ist alles natürlich custom made und auf der Innenseite seines Goldrings ist wohl eine persönliche Gravur und sowohl ihr Geburtsstein als auch sein Geburtsstein drinne. Und den sieht man aber nur von innen. Das heißt, das ist für sie persönlich quasi nochmal eine Message, ja, dass sie eben zusammengehören. Und das finde ich, also so kleine Details finde ich so süß. Also das ist auch nur für sie, weil das sieht ja sonst keiner, weißt du? Aber was er noch wohl gemacht bekommen hat, also er hat zwar nur diesen simplen Goldring, aber dabei soll es nicht geblieben sein, weil auf dem Foto sieht man auch eine Custom-Made-Uhr und eine Custom-Made-Armband, das nur so blitzt und blinkt von Diamanten. Und das ist auch für die Hochzeit extra gemacht worden.
Okay.
Ach ja. Also so viel zu den kleinen Details und den Outfits. Also ehrlich gesagt, das ist eine von den Hochzeiten, wo ich wirklich mal jetzt seit langem wieder einfach sagen kann, finde ich alles gut. Gefällt mir alles wahnsinnig gut. Und ich finde es auch irgendwie
also
super sympathisch.
Also würdest du sagen, Selina hat gewonnen gegen Taylor?
Also Taylor war ja jetzt noch nicht dran. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei Taylor weniger...
Ach stimmt, das war ja erst die Verlobung.
Genau, ich kann mir vorstellen,
Wieso
dass es bei Taylor...
Wieso im Kopf, dass sie schon geheiratet hat?
Naja, weil die
das
jetzt
wird
so ein Ding machen aus der Hochzeit. Das Ding ist, ich glaube, dass Taylor viel, viel medienwirksamer unterwegs sein wird.
Auf jeden Fall.
Bei Selena Gomez habe ich irgendwie das Gefühl, obwohl das natürlich jetzt auch alles inszeniert war, aber dieses familiäre Gefühl, finde ich, ist irgendwie da, weil sie halt die Fotos selbst eingestellt hat. Da sind auch übrigens Fotos dabei gewesen, wo man das Gefühl hat, das sind eigene Bilder, also so aus dem Moment heraus fotografiert und nicht gestellte Bilder. Die sind auch da, aber es sind auch Schnappschüsse drin gewesen, wo man das Gefühl hatte, da hat jemand einfach so mal kurz auf den Auslöser gedrückt, ja. Und deswegen gab es das Ganze, fand ich, so ein bisschen so dieses familiäre plus die Details.
Authenticity, um das fiese Wort noch
ja,
mal zu
und
sagen.
Auch plus die Details mit dem Opa und so, das fand ich halt alles irgendwie süß.
Ja.
Und 120 Leute ist jetzt auch nicht so viel. Also ich denke, Taylor Swift wird locker mehr Gäste haben. Und ja, also das heißt, wir warten auf die Taylor Swift-Hochzeit und wir warten aber auch noch auf, es war noch eine zweite Hochzeit, auf die ich gewartet habe. Warte mal kurz, wir waren es noch. Irgendwer war noch verlobt, wo ich gesagt habe, da freue ich mich auch drauf. Weiß gerade nicht mehr. Es fällt mir bestimmt ein, wenn wir aufgehört haben mit der Aufnahme. Aber ja, aber das war also.
Austin
das
Butler
war toll.
Mit Harry Styles auf die
Nein.
Warten wir noch.
Obwohl das wird definitiv medienwirksam. Nicht, weil die beiden Männer sind, sondern weil ich glaube, dass die sind beide ziemliche
Diven.
Ja, ich wollte sagen Medienhuren, aber Diva ist natürlich netter. Wir haben noch ein Kind am Ende und zwar Kieran Culkin wird Vater und bekommt jetzt mit seiner aktuellen Frau das dritte Kind. Und warum ich so amüsiert darüber bin, erinnerst du dich noch an die letzte Oscar-Verleihung?
Ja, da hat er sie drum gebeten und daran erinnert, dass sie mit ihm gewettet hat, wenn er einen Oscar bekommt, dann kriegt sie nur ein Kind für ihn.
Ja, weil er wollte ein weiteres Kind, sie hat gesagt nein. Dann haben sie gescherzt, dann meinte er so, du kriegst quasi, wir können darüber reden, wenn du den Oscar gewinnst. Und der so, okay, Deal, Wette. Und kein Mensch hat damit gerechnet, dass er den Oscar gewinnt, außer er selber. Und das hat er dann auch in der Oscar-Rede klar gemacht und meinte, okay, Schatz, du weißt, wir sind dran. Und offensichtlich meinte er das ernst und offensichtlich hat sie dann auch zugestimmt, weil jetzt ist sie schwanger. Also man hat jetzt Bilder gesehen von den beiden, die waren auf dem Red Carpet, wo sie deutlich einen Bauch hat und ja, offensichtlich kriegen sie dann also jetzt ihr drittes gemeinsames Kind und ja, lustig. Also ich bin amüsiert, aber gut für sie. Und sie, ich denke mal, das wird vielleicht auch das Letzte bleiben. Also sie hat ja wohl so keinen großen Bock mehr, aber hat sich nochmal bequatschen lassen. Ja, also herzlichen Glückwunsch dazu und dann sind wir durch. Ich weiß, ich habe mich ein bisschen verzettelt bei der Hochzeit, aber da waren so viele tolle Bilder dabei. Wir hören uns nächste Woche, wünschen dir ganz tollen Urlaub, erhol dich ein bisschen, werd wieder gesund. Mach ich.
Danke.
Und wir hören uns dann in 2 Wochen und aber euch, unsere Hörer, höre ich dann in 1 Woche ganz regulär. Dann wird Kai da sein, also unser altgedienter Ersatz.
OG.
Genau, unser OG-Moderator. Und ja, dann lasst euch nicht ärgern. Macht nichts, was ich nicht auch tun würde. Und wir hören uns dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.